Frühlingszeit, bestes Wetter, was macht man? Man gibt sich einen Marathon. Genau das habe ich gemacht. Jetzt wird Philipp sich wundern. In der 257. Folge vom Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Junge, 5 Stunden habe ich gebraucht.
Ja, da stellen sich mir direkt ganz, ganz viele Fragen. Also Marathon, jetzt haben wir hier 4,5 Jahre, fast 5 Jahre hier Podcast durchgezogen.
Und du bist natürlich schon in deinem Gesichtsausdruck, den ihr jetzt leider nicht seht, sofort so skeptisch und eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendeine zweite Ebene eingebaut habe.
Ja, auf die warte ich noch. Also ich gehe gerade gedanklich, versuche ich hier im Live alle Optionen durchzugehen, wo man einen Marathon machen kann. 5 Stunden wiederum ist natürlich ein Radmarathon, kann es schon mal nicht sein. Ne? Da müsst ihr deutlich schneller sein. Es ist reinzugehen, glaube ich, irgendwie auch nicht. Vielleicht also, mit Inline-Skates.
Nein, noch viel besser. Ne? Also schon auf Füßen, ja. Einfach 5 Stunden lang die geilsten kölschen Kapellen nacheinander weg, Vollgas.
Das
war mein letzter Mittwoch, versteht ihr? Ja? Das ist mein richtiger Marathon. Ihr mit euren 42 Kilometern, das ist doch uninteressant.
Karnevalsmarathon.
Ihr müsst mal so richtig Gas geben, ja? Nicht so dahin dödeln, ja? Von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle, ne? Von Kölsch zu Kölsch, so geht das.
Ja, dafür braucht man, glaube ich, auch eine gewisse Ausdauer. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und ich glaube, es ist für euch natürlich die 5. Jahreszeit, für alle anderen, die vielleicht auch mit Menschen beruflich zu tun haben, die im Großraum des Ruhrgebiets von Köln und all da irgendwo oben bei euch sich da ausklinken, ist es immer interessant, dass man da auch wenig Rückmeldung bekommt.
Keine,
ja, ich wollte es jetzt nicht ganz so hart ausdrücken. Es ist einfach, die Menschen gefühlt das Handys aus. Also zumindest kann man da nicht damit rechnen, dass man da zeitnah irgendwelche Antworten bekommt. Aber es sei euch gegönnt, es ist im Schwäbischen gibt es auch Enklaven, wo das sehr, sehr zelebriert wird. Im Großraum Stuttgart glaube ich nicht. Also zumindest ist das an mir komplett vorbeigegangen. Früher aber so also, Schwäbische Alb. Ich glaube, im Badischen gibt es auf jeden Fall
Ecken. Im Badischen und so, das gibt es ja überall.
In
es
Bayern,
wird halt anders gefeiert, wirklich ganz anders.
Ja. Genau, in Bayern, ich glaube, im Fränkischen gibt es da auch durchaus Hochburgen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob in Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Schwaben, ob das da, korrigiert mich, schreibt uns. Also da habe ich jetzt aber auch noch nicht mitbekommen, dass das da
also
das ganz große Ding ist.
Ich tippe jetzt mal, dass da jede Menge stattfindet. Das ist halt kleiner, das ist halt lokaler, regional auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Das ist ja vieles auch so, gerade so im baden-württembergischen Raum, eher so aller alemannischen Fasernacht aufgezogen. Ne? Das ist schon ein bisschen kleiner. Also ich war natürlich auch wieder wirklich schockiert, ja. Also wir hatten.
Die haben da Alkohol getrunken, unfassbar.
Ja, das mache ich ja zum Beispiel eher, also zum Beispiel bei diesem Marathon-Ding, da bin ich gefahren, da habe ich keine Alkohol getrunken.
Okay, dann, da sage ich ja dann, das ist ja noch krasser, dass man das alles quasi dann im nüchternen Zustand erlebt.
Ja, ich habe wirklich 2 wunderbare Tage gehabt, ja, okay, die wahnsinnig Spaß gemacht haben.
Wetter war ja auch, glaube ich, perfekt.
Wetter war sehr, sehr gut, aber es war in Teilen auch noch gerade abends und so kalt, ne, wirklich kalt. Aber das, was so nach außen transportiert wird, also so medial, ja, vor allen Dingen in diesen Fernsehübertragungen, das ist wirklich bodenlos, also schlecht. Und das ist halt auch, hat gar nichts mit diesem Gefühl zu tun, was man in dieser Stadt hier haben kann und was da vermittelt und was für eine, also gemeinsam einfach auf der Straße stehen und da kommt halt irgendwie so eine Gruppe von Bläsern vorbei oder von Trommlern und dann bleiben da eben 200 Leute stehen und dann wird ein bisschen gesungen gemeinsam, ein bisschen geschunkelt, dann geht man in die nächste Kneipe. Das vermittelt sich halt gar nicht. Ich habe am Montagabend ganz kurz reingeschaut in die Übertragung von der größten kölschen Gesellschaft, irgendwie rot-weiß, hast du nicht gesehen. So, jetzt hatten sie diese Aufzeichnung gemacht, damit ging es ja schon los, vor der Bundestagswahl. Ja, also die Dinger sind ja aufgezeichnet, die sind ja nicht live. Ja, die sind aufgezeichnet und aufwendig bearbeitet. So, jetzt hatten sie natürlich das Problem, dass alle politischen Jokes ja alle nicht mehr zündeten, weil die Wahl war ja inzwischen.
Ja.
Ja, dann haben sie halt irgendeine andere Sitzung, die an einem anderen Tag war, nach der Bundestagswahl, dazwischen geschnitten. Ja, dann erklärte der Typ dann da auch, der unfassbar schlecht ist, ganz hölzern und null lustig, lispeln und so, also come on, ja. Erklärte dann, ja, wenn Sie sich jetzt gleich wundern, dass das hier ein bisschen anders aussieht und dass hier plötzlich andere Menschen im Elva-Rat sitzen, das ist, weil wir haben das dann in einer anderen Sitzung, allein die Erklärung hat 3 Minuten gedauert, du hast gar nichts mehr verstanden. Ja, und mitten in dem Auftritt von Guido Kanz, ja, den ich eigentlich mag, ja, das ist ja so ein echter Kölscher und so, ja, der ist hier aufgewachsen, der verkörpert das halt auch alles gut, ja. Dann haben sie halt praktisch 2 Auftritte von ihm zusammengemischt zu einem, damit halt politische Anspielungen wieder passten. Junge, das ist halt einfach Bullshit, um das mal ganz klar zu sagen. Dann werden da immer Menschen eingeblendet, ja, das geht dann so nach Promi-Faktor, ja, irgendwelche Politiker oder irgend so Quatsch, ja, die gar keinen Bock haben auf die Veranstaltung oder null lustig sind, die leider den Witz nicht verstanden haben, all das. Und da denkst du auch, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, das hat überhaupt nichts mit diesem Gefühl hier zu tun. Ja, also ihr müsst euch das mal vorstellen. Heute Nacht bin ich mehrfach von meinem eigenen Gesang im Kopf wach geworden. Ja, und das ist jetzt nicht, ich höre ja sonst auch Musik, ja, auf allen Fahrten auf der Autobahn höre ich immer Musik. Und das ist ja, sind ja auch Sachen, die ich gerne höre und die sich dann in meinem Kopf irgendwie ja auch setzen können. Oder man hat ja, jeder hat ja mal einen Ohrwurm. Aber das ist, nach so einem Ding ist das halt irgendwie anders. Und das bin nicht nur ich alleine. Also man denkt ja immer, das hätten jetzt alle, ne? Wenn man einen an der Pfanne hat. Aber das haben mir auch schon andere Leute berichtet. Und das ist wirklich nur bei diesen intensiven Erlebnissen aus dem Karneval. Und dann singt man nachts Karnevalslieder. Und ich habe heute Nacht ein Lied gesungen, das ich gar nicht so geil finde. Das ist tatsächlich das Lied, das Torben Blech, der Stabhochspringer, selber benutzt bei seinen Sprüngen. Ja, Sterneflehjer von Casala. Also das ist jetzt gar nicht ein Lied, was ich jetzt so spielen würde, ja. Dann hast du das in der Rübe und du singst das nach und du wirst wach und singst das so leise, also in deinem Kopf vor dich hin. Und dann hat man natürlich schon ein paar Fragen an sich selbst, die Welt und sich insgesamt. Ja, das andere ist natürlich, also sagen wir mal, die nach Karnevals Erkältungswelle, die ist natürlich schon auch erheblich in und um die Karnevalshochburgen von Düsseldorf über Köln bis Mainz runter. Das ist dann schon auch, man merkt das halt schon dann. Ne? Die Ausfälle sind schon da. Da hilft natürlich jetzt das Wetter extrem, weil das jetzt halt, also bei uns zumindest hier perfektes Wetter und frühlingshaft ist. Ne? Heute sollen es 20 Grad werden. Das ist schon wieder auch schon wieder zu hart, der Umstieg. Ne? Aber wisst ihr, was da auch helfen kann? Ja, wir sind ja heute mal wieder mit unserem Longtime-Partner AG1 unterwegs. Das hilft natürlich auch, ja, wenn ihr euer Immunsystem vielleicht noch so gerade auf der Grenze seid. Ja? Also gerade so in diesen Tagen, ja, wenn ich weiß, okay, es sind jetzt 5 Stunden tanzen, ne? Dann weiß ich auch, ja, schön die 3 Tage vorher, die 4 Tage nachher, ja, und schön immer, ne, drauf achten, ne? Einmal den kleinen Löffel mit, ne, dem kleinen grünen Pulver einrühren, ne, schön jeden Tag sauber zu sich nehmen, weil man isst ja in diesen Tagen auch noch schlecht.
Ja. Ja?
Oder gar nichts, ja? Weil klar, vernünftige Ernährung und so, vernünftig Schlaf. Das mit dem Schlaf ist ja dann auch meistens schon nicht, weil entweder ist einfach zu wenig Zeit, weil man zu lange unterwegs war, oder man singt nachts Lieder. Ja, und dann muss man wenigstens auf der Seite ein bisschen was tun für sein Immunsystem und ja, für sein Wohlbefinden und für seine Mineralien und essentiellen Versorgung von Mikronährstoffen. Das ist schon dann mit AG1 gesichert. Ne? Ihr kennt unseren Link, ja. Philipp hat noch ein paar Anmerkungen für euch, denn das ist schon ein Gesamtpaket.
Ja, die einen, die kommen aus dem Karnevalsmarathon und sind vielleicht ein bisschen angezählt. Die anderen bereiten sich vielleicht gerade auf ihr Frühjahrshighlight vor. Mag vielleicht ein Halbmarathon sein, mag vielleicht ein Marathon sein. Da ist man ja jetzt so Anfang März in der Hochtrainingsphase, wo man ja auch die größten Umfänge macht, auch da ist es natürlich so, dass das ja auch am Immunsystem zehrt. Und ich glaube, alles, was in puncto Muskelaufbau und Erholung oder auch einfach, sagen wir mal, Energielevel wieder, was man zurückgeben kann, ist natürlich sehr, sehr willkommen. Und da ist natürlich AG1 eine hervorragende Option, weil ihr quasi einen Nährstoffboost für jeden Tag habt. Ist vor allem sehr ja, einfach ist einzunehmen oder einzubauen in den Alltag, den wir alle haben, der ja auch immer ein bisschen stressig ist. Ein Drink am Morgen versorgt euren Körper mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlichen Pflanzenstoffen und Bakterienkulturen. Und ich habe schon gesagt, also für eure Energie ist natürlich der Vitamin B-Komplex, Vitamin C, Phosphor, Mangan super fürs Immunsystem. Am Ende des Tages natürlich auch Vitamin C, da aber dann auch Zink, Kupfer und Folat. Und für Muskelaufbau und Erholung sind natürlich auch die Antioxidantien Vitamin A, E und Calcium sehr, sehr wichtig. All das ist in AG1 enthalten, umgerechnet im Prinzip für 2,90 Euro am Tag, wenn man es jetzt mal auf die Tagesration runterrechnet. Und es gibt halt eine Menge Goodies, wenn ihr das im Abo-Modell über unseren Community-Link bestellt, drinkag1.com/bestzeit. Da bekommt ihr dann den das Welcome Pack, das ist eine Edelstahldose, ein Shaker. Ihr bekommt noch 5 Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 plus K2 gratis on top. Das hat alles noch einen Zusatzwert von 69 Euro. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, es gibt also gar kein Risiko. Solltet ihr unzufrieden sein, habt ihr die Möglichkeit, euer Geld wiederzubekommen. Deswegen wärmste Empfehlung von uns, das auszuprobieren. Tut euch was Gutes, checkt das aus, unseren Link drinkag1.com/bestzeit. Und das ist natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe im Link in den Shownotes.
Ja, manchmal machen wir ja seltsame Sachen, ne? Aber am Wochenende war ja... Ja, soll vorkommen. Ne? Du hattest ja auch mal ein Auge geworfen auf den Tokio-Marathon, der war ja am vergangenen Wochenende. Und da sind ja ein paar Leute gelaufen, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Also wir wussten natürlich... Das Star-Line-Up und Henrik Pfeiffer hatte ja vorher auch gesagt, okay, er geht dahin, musste sich ja jetzt anschließend wohl operieren lassen an der Ferse. Das war aber jetzt alles geplant soweit. Und dann kommen da so Nachrichten. Ne? Paula Radcliffe ist mal wieder gelaufen, ne? Sehr, sehr lange nicht gelaufen. Ich glaube, das erste Mal seit Beendigung ihrer Profikarriere, ist aber gleich unter 3 Stunden gelaufen, ne? 2:57. Das muss er auch erstmal machen. Das ist mal nicht so schlecht, ja. Und dann sind das ja so Nachrichten aus anderen Welten, ne? Also das ist dann so, kommt dann so aus der Teenie-Pop-Welt, ja, aus dem Promi-Business. Das ist so gar nicht meine Bubble, ja, aber es kam trotzdem bei mir an. Und ich konnte sogar das als News an meine Tochter weiterleiten, ja. Da bin ich schon immer dann ganz stolz, wenn ich das wusste und sie vielleicht noch nicht. Harry Styles, ja. Harry Styles hat nach seiner Tour im Sommer 2023 sich rar gemacht und die Fanbubble hatte sehr lange gerätselt, was macht er denn, ja, neue Tour, neues Album, keine Ahnung, kreative Pause, I don't know. Ja, und dann stellt er sich halt einfach mal da in Tokio an die Startlinie und rennt einen Marathon. Ne? Also gar nicht so dolle inkognito, ich glaube so ein bisschen halt auch wie Kai das gemacht hat. Ne? Also nicht zu Hause, sondern in Tokio, wird natürlich trotzdem da erkannt, weil es ja ein Weltstar ist, dann more or less in 87.000 Videos natürlich erkannt worden, obwohl er ein Stirnband anhatte und eine Sonnenbrille auf hatte und relativ unauffällige schwarze Kleidung. Also es sah sogar aus wie eine Laufjacke, das habe ich nicht ganz verstanden. Also es war wohl nicht so super
heiß. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt, ja, wo ich mir dachte, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie kalt es an diesem Morgen in Tokio war. Das mag sicherlich auch mal dazukommen, aber für einen Marathon in Jacke zu laufen ist natürlich auch, ist noch Luft nach oben, ja, vielleicht
in ja, Sachen... Aber der ist natürlich am Ende 3:24 gelaufen.
Ja, das war wirklich gut. Stark, ne? Wirklich ja. Gut, ja. Ja. Das ist was, ich finde das interessant, weil man denkt sich oft von außen, also es ist ja, glaube ich, uns allen klar, dass solche Leute oder auch so, ja, diese Kategorie, Harry Styles, Taylor Swift etc., die können, glaube ich, nur solche gigantischen Tourneen, Welttourneen durchhalten, weil die eine gewisse körperliche Fitness natürlich auch mitbringen müssen, vermute ich mal, ja, weil ich glaube, das ist schon anstrengend, jeden Tag abends da live zu performen und dann machen die ja manchmal auch, keine Ahnung, Tanz oder was auch immer, Gesangsanlagen. Ich bin von beiden jetzt nicht der große Fan, ich kenne das Programm nicht, aber so stelle ich es mir vor. Und dann natürlich in dieser Abfolge über ja teilweise auch wirklich lange Zeiträume, das so durchzuziehen, ich glaube, dass es schon hilfreich ist, wenn man jetzt nicht nur vielleicht wie mancher Rockstar in der Vergangenheit Alkohol, Zigaretten und Drogen konsumiert. Also ich glaube, dann ist es schon hilfreich, wenn man vielleicht eher diesen Hang hat zu einem gesunden Lebenswandel und vielleicht auch körperlicher Fitness. Nichtsdestotrotz stelle ich mir dann die Frage, holy shit, wann trainieren die denn eigentlich? Wann bauen die das in ihren wahrscheinlich sehr voll getakteten, also durchgetakteten Tagesablauf noch rein? Weil selbst wenn die nicht auf Tournee sind, haben die ja wahrscheinlich 5 Trillionen Sachen um die Ohren, dass du dich dann auf sowas auch vorbereitest, weil also eine 3,24, außer er ist natürlich jetzt ein Ausnahmetalent, das musst du ja schon ein bisschen trainingstechnisch vorbereiten. Der wird sich da jetzt nicht einfach hingestellt haben und gesagt haben, du Mensch, ich habe jetzt gerade einen Startplatz gekriegt, ich laufe jetzt mal mit und dann laufe ich einfach so mal aus der kalten Hose 3,24. Also ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass er sich da auch ein bisschen drauf vorbereitet hat. Und das finde ich dann schon wieder einigermaßen spannend und beeindruckend, dass die sich sowas dann auch geben und das alles noch unterbekommen.
Ja, aber dann nochmal auch Grüße und Props an Carina Koller, an Tom Böttcher. Ja, die haben das ja auch gemacht, also total, gar nicht so unterschiedlich. Und ich glaube, du unterschätzt, wie strukturiert die in ihrem Alltagsleben sich selbst und dann sicher auch auf so Tourneen vorbereiten. Mhm. Also zum Beispiel Harry Styles, der arbeitet schon relativ lange mit einer Company und einem Trainer zusammen. Die Company heißt Executive Peak Performance. Mhm. Und der Trainer heißt Thibaut David, sagte mir auch gar nichts. Deshalb habe ich gedacht, hey, habe ich das schon mal irgendwo gehört? Jetzt, also jedenfalls nicht im Laufbereich. Das ist tatsächlich ein früher Marine, der aber so ein Trainingsbusiness aufgebaut hat und eben ne, also auch im Promi-Business unterwegs ist. So aus dem Sportbereich Derek Chisora, weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt, ein Boxer. Oder Granit Xhaka, der Kapitän von Bayer Leverkusen. Und eben auch Models, Schauspieler und eben Harry Styles. Den betreut er schon ziemlich lange. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine Nummer, die jetzt zu dem Marathon angefangen hat. Ja. Die haben aber tatsächlich so Anfang 24 mal ein Vorbereitungsworkout öffentlich gemacht. Das ist auf jeden Fall spannend, weil das ist, ist ein Teil von Vorbereitungsübungen, die eine Mischung sind aus Laufen und, also wir würden jetzt sagen Zirkeltraining, ja, oder High Rocks oder CrossFit. Also irgendwas dazwischen. Man erkennt so ein bisschen diese Combat-Linie da, ja, mhm. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das immer gemischt mit langsamen Läufen, ja. So, die machen ein Warm-up von ungefähr 10 bis 30 Minuten, je nachdem, wo sie sind und was sie danach machen. 10 bis 30 Minuten ruhiges Joggen. Dann laufen sie eine schnelle Meile. Ja, also da war ich schon, habe ich schon gedacht, aha, spannend. Ja. Mhm. Danach kommt dann eine also eher an einem Zirkeltraining orientierte Phase. 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Squats. Ne? Innerhalb von 8 Minuten. Das ist erstens schnell und das zieht schon rein. Ne? Dann kommt ein Zirkel mit freien Gewichten. Ja? Danach kommen dann Hügelläufe. Ja? Also das ist wirklich spannend. Ja? Dann machen die Hügelläufe und danach machen die dann nochmal was mit freien Hanteln. Ne? Das Ganze abgeschlossen mit einem Stretching, hinten drauf nochmal 10, 15 Minuten bisschen laufen. Spannend, ne? Also es ist auf jeden Fall, also ich finde es insofern wirklich super spannend, als das ja so eine, diese Kraft und also Krafttrainingskomponente ein bisschen spielerisch verpackt. Also du gehst jetzt nicht in
Gym Studio und machst dann nur
machst dann nur diese, ne, was ja, glaube ich, ja auch für viele Läufer so eine Barriere ist, dass man sagt, boah, jetzt, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ne, klar, wo macht man jetzt dann diese Weights und sowas, ja, also das kannst du natürlich dann auch wieder in einem Fitnessstudio machen, ne, indem du sagst, okay, du gehst halt erst aufs Laufband oder aufs Rad, machst ein Warm-up, ne, wo läufst du die Meile? Gut, da gehst du halt dann raus, läufst halt eine schnelle Meile, also das habe ich noch nie gehört. Das ist natürlich auch schon eine Anlehnung. High Rocks macht ja auch sowas. Da gibt es ja immer diesen schnellen Kilometer dann. Aber schon ein spannender Ansatz. Und ja, immer wieder neue Dinge, die einem so unterwegs begegnen. Nochmal, du hast es gesagt, 3,24 läufst du nicht mal so aus der kalten Hose eben hin.
Nee, auf keinen Fall. Also das hat sicherlich Hand und Fuß und bin gespannt. Vielleicht kommt jetzt demnächst, vielleicht hat er jetzt ja die Ambition, ich weiß gar nicht, vielleicht ist er ja auch schon mal, und wir haben das gar nicht mitbekommen, schon mal ein Major gelaufen. Vielleicht ist er ja schon on his road zur jetzt ja dann zukünftig Seven-Star-Finisher-Medaille. oder ja, also vielleicht hat er ja auch Blut geleckt. Also das ist ganz spannend. Ich glaube, in Berlin hätte man es mitbekommen, wenn er da schon mal gelaufen wäre. Aber wer weiß, jetzt hat er ja bis Berlin noch ein bisschen Zeit. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob der vielleicht im September dann durchs Brandenburger Tor noch
durchsprintet. Ja, und dann kam noch eine spannende Meldung, da bin ich heute Morgen noch ein bisschen nachgegangen, und zwar die Straßenlaufweltmeisterschaften sollten in diesem Jahr in San Diego stattfinden. Gestern Pressemitteilung, sind nicht mehr in San Diego. Okay. Ist denen praktisch vom Weltverband entzogen worden.
Ja. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was dafür die Gründe waren, weil das wird, also muss ja dann schon ein erhebliches Ausmaß gehabt haben, dass ist es jetzt mir nicht so bekannt, dass das in der jüngeren Vergangenheit der letzten 10, 15 Jahre schon mal vorkam.
Also dass schon mal Sachen logischerweise jetzt auch im Kontext von Corona abgesagt wurden, dann hatte das ja häufig damit zu tun, das hatten wir ja.
Ja.
Es ist da wohl ein bisschen anders tatsächlich. Also klar, ne, so unsere Reaktion jetzt ist ja, aha, Trump, Visa-Probleme und so, ja, das ist ja ein Thema, das vor allen Dingen im Hinblick auf die nächsten Großereignisse, also die WM nächstes Jahr, und die Olympischen Spiele 2028 sehr heiß diskutiert wird, ja, weil wenn sie so mit den Visa-Anträgen umgehen, wie sie das angekündigt haben, jetzt für normale Einreisende, dann werden sie große Probleme haben mit den Olympischen Spielen. Aber das soll keine Rolle gespielt haben in diesem Fall, sondern tatsächlich ging es wohl um finanzielle Zusagen und um eine Buchungssituation, weil die Straßenlauf-WM ist tatsächlich ein Laufevent für jedermann. Also gleichzeitig zu den Eliterinnen gibt es halt auch über 5, über 10 und über Halbmarathondistanzen Jedermannrennen. Und es gab wohl noch gar keine Buchungssituation dafür. Ja, die hatten wohl angeblich einen Sponsor für 3 Millionen, der aber auch noch nicht veröffentlicht war. Und wir reden jetzt hier nicht, San Diego ist ja eine riesen Lauf-Community, eine riesen Sport-Community. Ja, und der Typ, der das da macht, der macht die Rock'n'Roll-Marathons. Ja, also das Die wissen schon, was sie da treiben normalerweise in dem Bereich. Ja. Und klar, wenn du in den USA einen großen Lauf mit einem Anreiz aufsetzt, da hast du so eine große Zahl von Menschen, die daran teilnehmen, potenziell teilnehmen. Also da sind noch eine Menge Fragen offen. Ja, die waren jedenfalls auch more or less geschockt, fühlten sich halt auch von dem amerikanischen Verband und vom Weltverband irgendwie nicht informiert, nicht mitgenommen, alleingelassen. Es gibt da wohl immer so alle paar Wochen Updates, ne? Also Joe Fix, weil nehme ich an, ja, dass es da so ein Rundown von Joe Fix gibt hin zu dem Event. Und da haben sie dann gesagt, ja Leute, das, so stellen wir uns das nicht vor, wir machen es woanders. Und das sollte im September stattfinden, musst du dir vorstellen. Also, die beschäftigen sich da seit 2 Jahren mit.
Ja.
Ne? Also da kommen noch ein paar spannende Sachen, glaube ich, im Kontext mit Laufveranstaltungen in den USA auf und zu. Weil es gibt ja zum ersten Mal die Straßenlauf-EM in diesem Jahr.
Mhm.
Die ist jetzt bald, ne?
Brüssel. Die ist jetzt im Frühjahr direkt, glaube ich.
Ja, die ist im
Frühjahr. Oder ist jetzt nicht sogar schon in 1-2 Wochen, meine ich sogar?
Ja, die ist relativ bald jetzt.
Mhm. Ja, im März noch irgendwo.
Ja, also alles sehr, sehr spannend, ne? Was da passiert. Also noch spannender ist ja das Gespräch, was wir gleich haben. Ja,
auf jeden Fall.
Wir sind zwar ja, weiß nicht, wenn ihr den Namen gelesen habt, Jule Frühwirth, vielleicht nicht jeder so gleich, aha, ja, das ist ne, die oder die. Aber wir hatten uns ja schon häufiger mit Themen aus dem großen Topf des Ausdauersports angenommen. Und das ist sicher bei Jule auch so. Aber die Überschneidungen zum Laufen sind schon sehr viel größer als bei anderen Dingen, ja. Wintersport haben wir eigentlich noch relativ wenig gemacht, ne? Tatsächlich.
Das stimmt, wir hatten Vanessa Hinz einmal zu Gast, das ist aber bestimmt schon 2 Jahre her, glaube ich. Da war ich noch, ich weiß, dass wir die Folge aufgenommen haben, als ich noch in Sestriere war, also war es wahrscheinlich 2022. Und ansonsten, gebe ich dir vollkommen recht, haben wir, glaube ich, noch nicht so viele Berührungspunkte hier im Podcast gehabt mit Wintersport, was eigentlich aber schade ist, weil Wintersportler, wenn wir es irgendwie in dem Bereich Langlaufen, Biathlon sind, die sind ja sportlich sehr, sehr vielseitig, vor allem im Sommer. Und da gehört natürlich Laufen und auch Traillaufen und Berglaufen fest in die Trainingsroutine. Und genau, die sind ausdauersportlich extrem vielseitig unterwegs.
Also wir haben das ja ein bisschen fein rausgearbeitet in einem längeren Gespräch mit der Jule, das wir gestern Abend geführt haben, ja, wo wir sehr interessiert zugehört haben, ja, weil wir es sehr, sehr spannend fanden und auch nach der Aufnahme noch länger gesprochen haben. Da habe ich dann nachher schon fast gedacht, Mensch, wieso haben wir eigentlich
Das Mikro nicht angelassen.
Das Mikro nicht angelassen, ja, aber wir haben da noch sehr spannend weitergesprochen. Das
war cool, ja.
Also sagen wir mal so, wenn sie das so geschildert hat, dann klingt das eigentlich auch wie ein ziemlich cooler Sport, so, ne? Wenn man sieht, was sie so im Sommer alles machen, klang ein bisschen wie Urlaub, ja, haben wir ja natürlich auch außerordentlich eindrucksvoll darauf hingewiesen, dass wir das auch wollen und zwar sofort.
Leben aber, und trainieren, wo andere Urlaub machen, ja.
Genau, ne? Aber wenn man sich die Karriere von Liliane Frühwirth einmal richtig anschaut, dann sieht man, dass das halt eine sehr, sehr erfolgreiche Nachwuchs-Biathletin war, auf einem Weg nach ganz vorne. Und dann gab es eine ziemlich harte Vollbremsung in Form eines Unfalls, wird sie uns alles erzählen, der eine harte Brechung war. Aber sie hat da unglaublich viel draus gezogen und sich weiterentwickelt, nicht nur im Sport, auch in anderen Bereichen, auch mit dem Trainingsbusiness. Und das ist alles sehr, sehr spannend und sie spricht sehr, sehr offen mit uns darüber. Könnt ihr euch darauf freuen. Viel Spaß.
Ja, und da ist sie auch schon, unser Gast in dieser Woche, Juliane Frühwirth, heute zu einer, sagen wir mal, eher späteren Stunde. Also jetzt ist Ralf auf jeden Fall richtig fit. Bei mir sind heute aus verschiedenen Gründen die Energiereserven schon ein bisschen leer. Wie ist bei dir heute, Juliane? Was hast du heute schon so gemacht?
Ich hatte heute tatsächlich einen längeren Office-Tag, weil ich habe mich ja selbstständig gemacht eben dieses Jahr und ja, habe heute noch so eine Art Regenerationstag vom Wochenende eingelegt, habe Liegengebliebenes abgearbeitet, einen neuen Blog geschrieben und war dann natürlich noch ein Stündchen laufen. Ich meine, das Wetter ist bei uns jetzt im Alpenraum gerade absolut traumhaft. Also die Sonne scheint irgendwie gefühlt die ganze Zeit. Ja, und jetzt darf ich hier zu Gast sein. Also richtig cool.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr darüber. Bei Laufen muss man bei dir ja ein bisschen feiner steuern, weil ich weiß, dass du am Wochenende noch auf Latten unterwegs warst. Heute Abend aber jetzt nicht mehr Schnee, sondern Laufen.
Genau, heute war Laufen angesagt. vor meiner Haustür in Walgau liegt jetzt tatsächlich leider kein Schnee mehr, aber ich habe es jetzt nicht so weit nach Seefeld. Das sind so 20 Minuten und da sind die Bedingungen eben noch traumhaft. Ich genieße jetzt auch gerade so dieses Frühjahrslanglaufen, besonders wenn man so früh aufsteht, die Loipe ist noch hart, die Sonne geht auf, es ist schön warm draußen und man kann halt Nachmittag laufen gehen, Radfahren gehen, eben schon die Sonne genießen.
Wir haben Anfang der Woche schon telefoniert und du hast mir eine sehr schöne Begebenheit von diesem Wochenendvergnügen erzählt. Das musst du unserer Community unbedingt noch teilen. Ihr Lieben, die eine oder die andere kennt das vielleicht, ja, wenn man mit übereifrigen Männern in einem vielleicht nicht ganz lebenswichtigen oder nicht direkt zu WM-Ehren führenden Wettkampf unterwegs ist. Aber gerne du, Jule.
Ja, ich war eben am Wochenende beim Ganghoferlauf. Also wer das jetzt nicht kennt, weil ja doch hier viele eher so unter den Läufern sind, sind jeweils 40 Kilometern klassisch. Am Samstag waren das und eben 42 Kilometer Skating am Sonntag, also Langlaufwettbewerbe. So ein Volkslauf. Ich mache das eigentlich ganz gern, weil man da auch mal wieder so den Kontakt zur Breitensportbewegung hat. Weil im Biathlon hat man das ja eigentlich gar nicht. Wir sind ja quasi nur ein reiner Profisport. Du kommst da nie mit anderen Langläufern so in Kontakt. Ja, und ich bin jetzt eben nach meinem Unfall noch nicht ganz wieder fit und bin dann da eher so, ja, just for fun oder eben laufen, um Rennen gelaufen zu sein, weil ich das letztes Jahr gewonnen habe, hatte da das Leaders-Trikot, habe ich mir gedacht, das lasse ich mir jetzt dann auch nicht nehmen, da eben mitzulaufen. Und habe dann schon so gemerkt, in Runde 3, die Bedingungen wurden immer tiefer und von den Männern in meiner Gruppe hat da keiner mehr einen Auftrag gehabt. Dann habe ich mich da eben in die Führungsposition gedrängt. Ich meine, es ist ja klar, ich bin Profi und das macht mir da jetzt am wenigsten aus. Und habe mir dann aber kurz vorm Ziel gedacht, wollen die jetzt wirklich ernsthaft hier mit mir sprinten? Wo ich mir so gedacht habe, hey, ich glaube, das geht für euch jetzt weniger gut aus als für mich. War ja doch.
Und sie haben es probiert wahrscheinlich.
Ja, sie haben es probiert. Ich bin da von 2, 3 Leuten attackiert worden, aber ja, man hat dann doch als professioneller Langläufer oder Biathlet eben diesen technischen Vorteil, diese Spritzigkeit, die jetzt der gemeine Hobbyläufer, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich oder so, aber den hat der halt einfach nicht. Und da kann ich mich in so einer Situation dann schon drauf verlassen, zu sagen, okay, ich sprinte die dann schon da nieder.
Also ich sag mal so, der Name, da hat es bei mir gerade geklingelt. Und zwar aus folgendem Grund. Das ist aber so, ich sag mal so 60% bin ich mir sicher. Das ist jetzt noch nicht so richtig überzeugend, aber Adidas CEO Björn Gulden ist ja wirklich also bekennender Wintersport-Enthusiast.
Genau, und gefühlt lässt der
nichts. Ich wollte gerade sagen, jedes Wochenende, wenn ich seine Insta-Story sehe, dann klappert der international, muss ich ja sagen, aber auch gerne in Deutschland, wenn es was gibt, verschiedenste Langlauf-Wettbewerbe ab, wo er wirklich da immer sich auch, glaube ich, voll die Kante gibt. Voll. Und ich habe noch gedacht, Ganghofer, das kommt mir jetzt gerade irgendwie bekannt vor, obwohl ich da gar nicht so tief in dieser Szene drin bin, aber ich dachte, bei Björn Gulden habe ich das doch am Wochenende in seiner Insta-Story gesehen. Ja, krass, okay.
Der, Adidas Terex ist da auch Presenting-Sponsor bei der Veranstaltung, also da liegt es jetzt auf der Hand, dass er da dabei ist. Aber
ich gedacht, da kann ich mir noch so einen Startplatz organisieren für mich vielleicht.
Aber wie du sagst, als wir in Herzogenaurach mal zum Nationalmannschaftstrainingslager waren, da war er auch mit seinen Skirollern am Start und hat uns da gleich gezeigt, ja, hier könnt ihr langrollern und da und da. Und er ist ja der einzige Skirollerfahrer in Herzogenaurach, aber er fühlt es richtig. Also ja, die Begeisterung, die er hat, das ist mega.
Der lebt das. Und immer also generell, wenn Athleten in Herzogenaurach zu Gast sind, jetzt mal ganz unabhängig von der Sportart, möchte er immer informiert werden. Und wenn er sich irgendwie in seinen Tagesplan einrichten kann, möchte er die kurz treffen, weil er einfach das so sehr liebt, einfach so mit diesen Leuten, die ja irgendwie auf verschiedenen Ebenen erfolgreich sind, sich da auszutauschen. Aber im Speziellen bei Wintersportlern, im ganz Speziellen, wenn es mit Langlaufen zu tun hat, auf jeden Fall. Und weil du das mit der Skirollerrunde gesagt hast, das ist inzwischen nicht nur eine Urban Legend, sondern das kann man häufig beobachten. Also ich glaube, ich hatte letzten November auch einen Termin in Herzog, da war Special Olympics Einkleidung, da war Tobi Anger und ich war auch dabei und so. Und da wollte man eben auch verschiedene Athleten aus allen möglichen Sportarten da mit dabei haben. Und ich fahre am Outlet vorbei Richtung Arena-Gebäude und ich denke mir so, da hinten sieht irgendwie aus, ob da ein Typ mit Skirollern unterwegs ist, so um, keine Ahnung, frühen Nachmittag. Und dachte ich mir, so viele Leute wird es nicht geben. Das könnte Björn Gulden sein. Und er war natürlich, es war Björn Gulden, der dann später auch zum Event kam. Und ich sagte, Björn, warst du vorher mit Skirollern unterwegs? Kann das sein? Ja, aber heute gar nicht gut gefühlt. Ey. Heute ging es richtig zäh. Also der ist da wirklich die hard auf jeden Fall immer unterwegs. Ja,
ja, ja, witzig. Ja, das sehen wir auch sehr oft. Oder das haben wir auch erlebt. Es war mega cool, dass jemand da so eine Begeisterung hat. Also für uns ist das ja absolut mega einfach, dass man da bei Adidas, unserem Hauptausrüster, jemanden hat an der Spitze, der so begeistert für die Sportart brennt und der sich da eben auch nicht zu fein ist, sich mit 1500 Leuten in so einen Startblock zu stellen. Ja. Weil da könnte man ja auch sagen, ich habe da irgendwie Berührungsängste oder will mir jetzt nicht mich da nicht umrempeln lassen. Nee, der ist da eben genau wie alle anderen an der Startlinie. Das finde ich schon sehr, sehr inspirierend auf alle Fälle.
Ja. Nimm uns noch mal so ein bisschen mit, weil vielleicht jetzt nicht alle, die so wie ich im Westen oder im Norden doch eher seltener Langlauf einfach die...
In Köln ein bisschen seltener langlaufen sind.
Ja, also Rollern kann man natürlich hier schon, aber das wird tatsächlich...
Wie oft siehst du das am Rhein?
Ja, das sieht man schon. Tatsächlich ist das nicht ganz so, weil es ja immer noch den einen oder anderen dann entweder an der Sporthochschule gibt oder natürlich bei der Trainerausbildung, ja, wo ja sämtliche Sportarten gemeinsam sind, also auch die Wintersportarten. Das sieht man schon, aber das ist natürlich jetzt eher nicht so wie im Alpenraum natürlich verbreitet. Aber nimm uns einfach mal mit, wie diese Szene Langlauf eigentlich orientiert ist. Wie viele aus anderen Sportarten sind da, die das als Alternativtraining, als ergänzendes Training nutzen? Wie hart wird gedrängelt? Wir haben schon gehört, Etikette haben die Männer da nicht, ja, weil das... Da habe ich schon eine Menge Fragen. Bei den möchte ich gerne jeden einzelnen fragen, der versucht hat, nicht wegzusprinten. Aber das ist ein anderes Thema, ja.
Also ich glaube jetzt tatsächlich, ich habe nur einmal so einen Triathlon in der Staffel mitgemacht. Und was da beim Schwimmstart los war, also so schlimm ist Langlauf in keinster Weise. Da ist bei uns immer alles ganz, ganz gesittet und alles ist schön und so.
Dass du jetzt damit gleich kommen musst.
Erstmal ein bisschen Triathlon-Bashing hier betreiben. Nee, alles über Ehrgeizlinge hier.
Das war für mich einfach so traumatisierend. Ich fand das wirklich nicht schön da.
Das Schöne ist, Philipp stellt sich das jetzt gerade so vor, aber er hat ja keine Ahnung.
Also Juliane hat jetzt jegliches Bestreben, was vielleicht irgendwo ganz weit im Hinterkopf war, da eine Eventualität mal offen zu lassen, hat sie jetzt mit einem Satz direkt komplett ausgeräumt. Für alle Zukunft, muss ich jetzt sagen.
Also es gibt ja Wellenstarts, da geht man immer zu fünft gleichzeitig rein, alle 10 Sekunden. Da ist man mit 5 Leuten, da geht man ganz nach rechts oder ganz nach links und schwimmt man schön seinen... Juliane, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist eine absolute Anarchie.
Ich wollte jetzt gerade sagen, so meine Klienten, die Triathlon machen, sagen auch immer, für sie ist das Schlimmste eigentlich der Schwimmstart und danach wird das Rennen immer besser.
Ja, tatsächlich habe ich das schon mal gehört, ja.
Ja, nee, aber zurück zum Thema. Also ich glaube, dass das Langläufer so allgemein relativ entspannt sind. Ich glaube, so die Trail-Off-Szene ist noch ein bisschen entspannter. Klar, es gibt schon so diese Community, if it's not on Strava, it didn't happen. Aber ja, so jetzt die ganze Volkslaufgeschichte in Mitteleuropa, die ist schon wirklich human und da kommt man mit jedem ins Gespräch irgendwie. Da kann man auch mal eine Fahrgemeinschaft bilden oder ja, da tauscht man sich eben aus über Material, über was hast du gewachst, was auch immer. So diese Ski-Klassik-Szene, also es gibt ja dann auch quasi so ein ja, Volkslauf-Weltcup hier, wo so Sachen wie Vasalauf oder Marcialonga dabei sind, wo eben auch in so Teams organisiert dann da geschoben wird, da ist dann schon natürlich ein viel, viel höherer Leistungsanspruch. Das ist ja im Endeffekt eben Profitum. Aber so der gemeine Hobby-Langläufer, würde ich sagen, ist schon sehr entspannt, weil ich meine, man kann das ja auch echt genießen, so in schöner Natur im Winter sich draußen zu bewegen. Es ist einfach eine sehr, sehr angenehme Sportart, die im Endeffekt auch jeder machen kann, er in einer guten Region wohnt.
Ja, klar. Wir sind ja immer noch in unserer Women's Only Streak in diesem Jahr, aber sag uns doch mal, wie viel Frauen, also wie viel der Frauenanteil in solchen Langlaufveranstaltungen ist, das interessiert mich schon, weil ich würde jetzt erstmal tippen, ein paar mehr als beim Triathlon oder beim Laufen selber. Da sind wir maximal 20%.
Boah, da bin ich jetzt echt überfragt. Aber ich würde sagen, schon eher so in Richtung ein Drittel.
Okay.
Weil jetzt gerade bei so den Ultra-Volksläufen, da sind eben auch Leute dabei, die möchten da ganz gemütlich ihre 42 Kilometer in ihrer Familie da rumlaufen, rumwandern. Mhm. Und da würde ich sagen, ist jetzt kein so eine Gap zwischen ambitionierten, oder ja, im ambitionierten Bereich ist, glaube ich, schon so eine Gender Gap, würde ich sagen, dass schon eher mehr Männer sind, aber alles, wo es dann in den Hobbybereich geht, da würde ich sagen, ist auch eher 50-50. Gefährliches Halbwissen.
Das verbreiten wir hier sehr gerne, das ist gar kein Thema.
Ja,
das
ist eh unser Ding hier. Ich stand da nämlich noch nie in so einem hinteren Block, deswegen kann ich das nicht einschätzen.
Ja, ist schwer zu, wahrscheinlich, ja, wollte gerade sagen, wenn man es nicht gesehen hat, schwer zu beurteilen.
Also wenn jemand valide Kenntnisse hat hier aus unserer Community, ja, gerne, weil es interessiert mich wirklich, weil das ja tatsächlich ein erstaunliches Phänomen immer noch ist, dass also auf jeden Fall in Deutschland der Anteil an Frauen, die sich Ausdauer oder sagen wir mal ambitionierteren Ausdauerveranstaltungen stellen, vergleichsweise kleiner ist. Ja? Und das ist eigentlich.
Wobei ich finde, beim Marathon auch gefährliches Halbwissen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das sich in den letzten Jahren sehr, sehr angenähert hat. Also noch nicht, ich glaube, wir sind noch nicht 50-50, aber da würde ich über ein Drittel, deutlich über ein Drittel sagen. Ich würde vielleicht sogar 30-40% irgendwo da dazwischen, ja, 40 vielleicht noch nicht ganz, aber würde ich sagen, laufen heute schon Marathons. Also in einem, jetzt sagen wir mal, wir nehmen Berlin, Hamburg oder was auch immer. Ich glaube schon, dass das in den letzten 10 Jahren sehr stark zugenommen hat, dass sich das Frauen zutrauen oder auch in einem Event das erleben wollen, sozusagen, glaube ich.
Reminder an uns, Prüfauftrag, müssen wir klären.
Jetzt schreiben uns wahrscheinlich zu der Folge
dann so viele,
ey, das stimmt gar nicht, ich habe gar keine Ahnung. Aber dann korrigiert uns bitte, aber mein Gefühl sagt, ich sag mal, jetzt hier, guck mal, vorne stimmt, Juliane hat da einen guten Punkt gehabt. Ich hätte jetzt in den letzten Jahren nur aus Sicht von mir als das, was ich erlebt habe, dann ist ja eh gefühlt 50-50. Du hast links in Berlin das Frauenfeld und rechts hast du das Männerfeld. Und das ist wahrscheinlich so halbwegs pari-pari. Aber jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein paar Mal einen Marathon gelaufen, quasi als, also just for fun, irgendwo im Feld für einen guten Zweck, was auch immer, mit Kai, Ich würde sagen, da, wenn du da bei jenseits von 3 Stunden bist, bei 4 Stunden bist, jetzt wie Berlin, mir kam das jetzt nicht so vor, als ob da noch der ganz krasse Überhang an, also schon noch mehr Männer, aber ich würde sagen, nicht eklatant, ehrlich gesagt. Aber ja, ich bin gespannt, was die Leute uns da widerspiegeln. Das wird auf jeden Fall
Also
spannend.
Artikel vom, jetzt mal nur ganz schnell eingegeben, ja, Artikel aus dem November 24, also noch relativ neu, ja,
Ja.
in Deutschland stieg der Frauenanteil in den vergangenen 10 Jahren von roundabout 20% bei den großen Marathonveranstaltungen auf 29%. Das ist
Na,
aber
das ist
jetzt
zu
im
viel, dachte ich,
Vergleich zu
ja.
den großen US-Marathons, also New York, Chicago, Boston, immer noch sehr wenig, da ist es 45%.
Ja,
Ne,
genau.
also das ist eine andere Kultur, eine andere Bewegungskultur, aber sicher auch, was ja viel zu finden ist, ist sich das Zutrauen. Ja, die Länge der Belastung zutrauen, sich halt auch das Training zutrauen, sich auch den Wettkampf zutrauen. Ja,
Oder
und
ob
ich
die
glaube, in
das
Amerika ist es
brauchen.
mehr das
Ja,
Schaffen,
ja. diese Herausforderung bewältigen und nicht im ersten Schritt, was läufst du für eine Zeit? Während in Deutschland, wenn du einen Marathon gelaufen bist, bin gespannt, wie Juliane das bewertet, bei vielleicht bei einem, ob, ich weiß nicht, wenn das so Klassiker sind, ob da wirklich dann auch die Zeit wichtig ist bei sowas wie am Wochenende. Aber zum Beispiel bei uns wirst du ja wahrscheinlich immer sofort gefragt, auch ja, wie schnell war der Marathon, ne? Und in den USA ist es, glaube ich, schon mehr erstmal, ah geil, du bist New York-Marathon gelaufen. Punkt. Jetzt nicht in 4 Stunden oder 4,5 Stunden, sondern. Und ich glaube, dieser Aspekt, das immer mit einer Zeit zu verknüpfen, ist vielleicht schon manchmal hierzulande vielleicht eine Einstiegshürde, Abschreckung oder wie auch immer, dass dann vielleicht auch Leute sich nicht zutrauen sozusagen oder das nicht machen wollen oder sich dem nicht aussetzen wollen oder so.
Und ich habe auch ganz, ganz arg das Gefühl, dass Frauen das oftmals gar nicht so brauchen, diesen Vergleich miteinander. Also ich kenne ganz viele Frauen, die sind super begeisterte Langläuferinnen, die sich aber sagen, ja, mein Gott, also ich muss mich da jetzt nicht mit 1500 Leuten irgendwo hinstellen, weil mir reicht es, wenn ich für mich 40er laufen gehe am Wochenende. Und das finde ich ist
Ja.
genauso fein. Das finde ich
Klar, auf jeden
tatsächlich
Fall.
so in meiner Strava-Bubble, finde ich eher so, Frauen supporten Frauen und Männer stehen immer so in Konkurrenz zu Männern. Also das ist jetzt natürlich auch wieder ganz, ganz stark vereinfacht oder ganz, ganz stark zugespitzt, aber so kommt es halt für mich oft rüber. Und ja, ich
Ja.
finde es völlig fein. Also ich glaube, wenn ich das jetzt nicht mehr aktiv machen würde, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr an eine Startlinie stellen, weil ich mir denke, ja, ich kann das für mich genauso alleine machen und das ist dann auch genauso schön.
Ja.
Aber irgendwann,
Ja, du, das.
Jule, hat dich ja der Thrill des Leistungssport gepackt.
Ja,
Kannst du das
und.
noch sagen, wann und wie das war?
Und der Punkt, das gut, da habe ich noch eine gleiche Anschlussfrage. Thrill des Leistungssports und warum Biathlon und nicht Langlauf? Weil das ist ja auch immer eine Frage, wer entscheidet sich für was sozusagen? Oder was war zuerst da? Wolltest du immer schon Biathletin werden oder warst du erst Langläuferin und hast dir dann gedacht, ich bin schon so gut im Langlaufen, aber vielleicht kann ich im Biathlon damit ja sogar noch besser sein.
Ich wollte tatsächlich überhaupt keins von beiden, weil ich früher so mit 4, 5 Ballett tanzen musste und fand es ganz, ganz furchtbar, halt in einem Verein zu sein und habe dann zu meinen
Okay.
Eltern gesagt, ja, nie wieder. Also ich will nie wieder in den Verein. Und dann war ich halt, also als ich klein war, gab es im Thüringer Wald, also da komme ich ursprünglich her, da gab es eben noch Schnee im Winter und dann war ich mit meinem Papa immer langlaufen für eine heiße Schokolade und wieder zurück. Also ich konnte das immer schon ziemlich gut. Und mein Papa, der war früher Mittelstreckenläufer, auch gar nicht so schlecht so für sein Alter. Ja, der hat mir das irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt, glaube ich, das sportlich sein. Dann bin ich mal mit 7 oder mit 8, nee, mit 7 bei so einem Schulcross irgendwie Zweite geworden und habe zu meinem Papa gesagt, ja, scheiße, hier Kreiscross-Meisterschaft, ich möchte da nächstes Jahr gewinnen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber dann musst du halt regelmäßig trainieren, ne? Dann musst du halt in den Verein. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, in Tambach-Tietharz, da gibt es halt nur einen Biathlon-Verein. Also du machst
Ach
halt
was.
Biathlon oder du machst Tischtennis. Für Tischtennis war ich immer zu unbegabt. Ja, und dann war ich halt im Biathlonverein. Und weil ich eben schon ganz gut langlaufen konnte, also so mit 7, 8, da ist man eben erstmal nur quasi mit Langlaufski unterwegs. Da macht man zwar manchmal so, dass man mit dem Ball auf irgendwelche Holzscheiben wirft, aber da hat man jetzt ja noch keine Waffe in der Hand. Ja, dann habe ich da halt am Anfang gleich erstmal alles gewonnen und fand das super und bin halt dabei geblieben.
Krass.
Ja, und ich habe auch immer gar nicht verstehen können, ja, wie das halt Kinder erstes so das Langlaufen im Verein lernen müssen, weil das stelle ich mir auch heutzutage noch ganz, ganz schwierig vor. ich bin da meinen Eltern halt bis heute dankbar, dass ich so eine breite Ausbildung hatte, so. Weil die haben mit mir alles gemacht. Wir waren viel wandern, wir waren Kanufahren, wir waren halt langlaufen im Winter, im Sommer in Alpen. Also dadurch hatte ich halt einen, ja, glaube ich, sehr extrem breiten Bewegungsschatz. Und dann tut man sich ja halt leichter, so koordinative Sachen zu lernen auch.
Nimm uns noch mal mit, Biathlon, wann fängt denn der Sport dann tatsächlich an? Weil du hast das ja schon richtig gesagt, es ist ja kein Breitensport. Also schon wegen der Waffe nicht. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil man könnte sich ja auch andere Dinge vorstellen, die jetzt nicht gleich mit einer Waffe zu tun haben. Das mit den Bällen ist ja inzwischen auch eine Disziplin in der Leichtathletik. Das ist sowas wie ein kleiner Crosslauf auf über den Platz. Ja, mit so ein paar Aufgaben und Hindernissen, und dann muss man halt durch einen Gymnastik Reifen, Tennisbälle werfen. Ne? Also das ist da schon zurückgenommen worden. Ne? Also es ist ja eine Vermischung letztlich aus leichtathletischen Disziplinen und Wurfdisziplinen, ne? Also Laufdisziplin und Wurfdisziplin. Ab wann fängt man denn Biathlon tatsächlich auch mit einem Gewehr an? Und was ist die Zwischenstufe zwischen Ball und Gewehr?
Also man fängt mit 10 an mit dem Gewehr, das ist aber dann erstmal noch bis 15 quasi ein Luftdruckgewehr. Also auf 10 Meter Entfernung schießt man da nur. Das ist eben, ja klar, es ist eine Waffe, aber es ist jetzt noch nicht so gefährlich wie eben dann mit einem KK-Gewehr. Klar, mit 10 oder 11, da hast du halt die psychologische Reife auch noch gar nicht. Also du musst halt trotzdem ein psychologisches Attest machen. Das finde ich auch sehr gut, dass eben jeder da geprüft wird, bevor eine Waffe in die Hand bekommt. Aber klar ist auch, ja, das Alter da noch weiter hochzusetzen, ist ein bisschen schwierig, weil dann geht dir der Nachwuchs verloren, weil die meisten Kinder kommen zum Biathlon wegen dem Schießen, weil das macht halt Spaß. So. Und so war das auch bei mir. Ich war zwar am Anfang da wirklich grottenschlecht beim Schießen, aber so mit der Zeit habe auch ich das dann hinbekommen. Genau, und mit 14, 15, also in Thüringen war es eben so. Da gibt es zwar viele kleine Stützpunkte, die eben das Schülerbiathlon mit dem Luftgewehr anbieten, aber es gibt nur einen Stützpunkt in Oberhof, wo es auch Kleinkaliber-Schießstände gibt. Und da bin ich dann eben hingewechselt aufs Sportgymnasium. Ja, und da macht man dann quasi so den Umstieg zu, ich nehme die Waffe jetzt auch auf dem Rücken mit, weil vorher steht die Waffe halt am Schießstand und dann mit 15 kommt die Waffe auf den Rücken und man macht dann die Sportart, die man auch aus dem Fernsehen kennt eben.
Hast du schon mal geschossen?
Ich,
Hast du
also,
schon mal geschossen, Philipp?
ja, ich, also mein Vater war ganz, 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 ganz früh, als er eigentlich jung war, komme auch vom Dorf quasi, war man halt im Schützenverein unter anderem auch. Der war dann auch in verschiedenen Verhältnissen mit den jungen Jahren, aber auch in verschiedenen Funktionärsrollen und sowas. Und so war das halt, als wir noch klein waren. Gut, da war er dann ja auch irgendwie Mitte 30, Anfang 40, keine Ahnung. Da hat man dann schon auch wahrscheinlich, weil das Bestreben von diesen jungen Familienvätern war, so ein bisschen ranführen und so, spielerische Geschichten gemacht, wie so Tag der offenen Tür, Kinder machen Sommerbiathlon, bist dann irgendeinen Parcours gerannt und durftest das Schießen dann da. Und das ist richtig schwer. Also ich meine, Schießen an sich, wenn man es noch nie gemacht hat, braucht auch ein bisschen Übung, sage ich jetzt mal. Das ist egal, was für ein Kaliber das ist. Am Ende, ob es ein Luftgewehr ist oder nicht. Also, wenn du sowas noch nie in der Hand gehabt hast, glaube ich, werden die meisten wahrscheinlich sich da jetzt nicht sofort als Wilhelm Tell rausstellen.
Er hat
Aber
mit
in
der Armbrust
Verbindung mit,
geschossen.
ich weiß, aber in Verbindung mit, ja, auch nicht als Lucky Luke oder was auch immer. Also, auf jeden Fall, es ist in Verbindung mit exzessiver Ausdauersportbelastung ungleich schwerer, das zu timen. Ne? Du kannst natürlich versuchen, irgendwie sportlich beim Laufen oder Langlaufen dann eben, wenn man bei Biathlon sind, kannst natürlich versuchen, da was rauszuholen. Ja? Und das ist ja auch der Sinn der Sache irgendwo, aber du musst ja trotzdem das irgendwie so bestenfalls im Griff haben, dass du jetzt dann auch nicht fünf daneben schießt. So, ne? Das wäre auch schlecht. Und das ist schon krass. Also ich habe das alleine als Kind, das liegt jetzt schon wahrscheinlich 30 Jahre zurück, wahrscheinlich war ich ja so 7, 8 Jahre alt. Das war so prägend, dass ich mir gedacht habe, wenn ich heute noch Biathlon anschaue im Fernsehen, denke ich mir, Alter, das ist krass. Das ist einfach krass. Noch dazu geht es da ja mit einem anderen Druck zur Sache und dann hast du dahinter noch genau in Ruhpolding, whatever, diese Wand an Menschen, die da bestenfalls Anteil nimmt, ob du triffst oder daneben schießt. Also, das kann sich, glaube ich, die wenigsten Couch-Potatoes haben da ansatzweise ein Feeling dafür, wie krass das eigentlich ist. Und dementsprechend, nee, also ich habe jetzt nicht ausgewiesene Expertise mit Waffen, aber das ist halt damals schon, ab und zu mal war ich halt am Schützenverein und auch so, dass du dann mal lagst und hast da versucht auf, keine Ahnung, was gibt's denn da? Was ist das? Was schießt man noch? 50 Meter oder irgendwie sowas? Nee, 30 Meter, 25 Meter, keine Ahnung.
Also mit dem Luftgewehr auf 10 und mit
genau,
dem
Kleinkaliber auf 50. Genau, das haben wir auch mal probiert. Also dann nicht mit Laufen in Verbindung, aber einfach nur, weil mein Vater gesagt hat, so, probiert das mal aus. Sozusagen, dürft ihr mal ausprobieren, legt euch da auf den, was sagt man da, auf den Tisch oder was auch immer das da war. Ja, ich glaube, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was 50 Meter sind. Ja, also da hast du ja kein Zielfernrohr oder irgendwas. Das ist schon krass. Ich habe da krassen Respekt davor.
Ich habe tatsächlich mal in Oberhof geschossen, auf der Anlage da. In der Halle, also in dem Tunnel, ne? Das ist ja der, da macht man das Sommertraining oder wenn es draußen richtig schlecht ist, richtig?
Im Skitunnel jetzt oder vorne am Laufband in dem,
Dem
Diagnostiktunnel?
Nee, im Skitunnel.
Ja, nee, also, genau, das sind wir im Sommer oder im Herbst zur Vorbereitung oder eben, ja, du kennst oder erkennst dich ja aus dem Fernsehen, in Oberhof kann das Wetter ja auch schon mal relativ mies sein. Ja. Dann ist in der Skihalle eben auch minus 4 Grad kalt und im Zweifel ohne Wind, Nebel und Regen.
Ja, das ist ja auch professionell, logischerweise. Ja. Da haben wir dann liegend geschossen, aber auf die stehenden Scheiben, freundlicherweise.
Also, das ist so der Klassiker zum Gästebier.
Genau, damit die nicht alle komplett nichts treffen. Trifft, ne? Ja. Genau so. Ja. Aber ja, das ist schon so, wie Philipp sagte, dass, da hat man, also ich finde das immer cool, wenn man die Gelegenheit hat,
sowas auch
zu eine authentische Erfahrung zu haben. Ne? Also das ist ja tatsächlich etwas, was man machen kann. Jetzt
das sieht im Fernsehen nicht ansatzweise so aus, wie das in echt ist, auch die Entfernung und sowas. Also ich finde, das täuscht so brutal, wenn du diese Einstellung siehst, die fahren dahin, gehen auf die Matte und schießen da. Dann denkst du so, ja, mein Gott, warum haben sie jetzt nicht alle 5 getroffen? Also, keine Ahnung. Das ist, also wenn du mal echt ein Gefühl bekommst für die Distanz, noch dazu, dass du vielleicht mit 100, keine Ahnung, 60, 70 Puls da ankommst oder so.
Eher so 180. Aber ja, das 100, mit dem, warum habe ich jetzt nicht alle 5 getroffen, das denke ich mir tatsächlich dann auch manchmal. Also, das ist ja berechtigte Frage.
Ja, ich meine, das Schöne bei diesem Schießen ist ja, das ist ja jetzt nicht Skispringen oder Stabhochsprung, was man einfach nicht so ohne weiteres machen kann, ne? Weil das ja viel zu gefährlich wäre. Ja? Aber das ist ja etwas, was man unter einer vernünftigen Anleitung tatsächlich machen kann und dann schon eine Idee bekommt, ohne jetzt die physische Belastung vorher zu haben. Ja? Nimm uns mal kurz mit, weil Philipp das ja gerade sehr schön beschrieben hat. Ja? Du hast halt da so eine Zuschauermeute, ja, hinter dir, die im Prinzip ja darauf warten, Biathlon Deutschland, hallo, dass man natürlich erfolgreich ist. Aber ich denke mir das auch immer, da ist natürlich jedes Trefferbild komplett durchbegleitet mit entsprechenden Geräuschen. Ja? Und das geht natürlich von Riesenjubel bis zu alle gleichzeitig. Oh. Ja? Wie blendest du das aus? Oder schaffst du das, das auszublenden?
Ich kriege das auf jeden Fall mit. Und ich finde es eigentlich mega cool, weil ich habe meine ersten Weltcuprennen ja gemacht, wo Lockdown war, also zu Corona-Zeiten, wo halt dann niemand im Stadion war und du kommst dann so das erste Mal in den Weltcup und bist mega gehypt und denkst dir, ja, cool, jetzt mit Fans, und dann stehst du in einem Stadion und es ist gähnende, traurige Leere. Deswegen, ich weiß das schon zu schätzen, weil für mich, ich denke mir dann immer so, die Leute kommen ja wegen mir und oder wegen uns als Team, und es ist ja ein absolutes Privileg, dass sich jetzt da 15.000 Leute bei egal welchem Wetter hinter uns auf die Tribüne stellen, und versucht das wirklich als was Positives zu sehen. Ich meine, also ich bin da eher so gefährdet, wenn ich jetzt merke, okay, die Serie läuft gut und ich bin da in meinem Rhythmus, und das stachelt einen eher so ein bisschen an, wenn man da merkt, okay, hier, die feiern das jetzt gerade voll, dass man da nicht so in Richtung des letzten Schusses dann eher zu schnell wird und zu ambitioniert das angeht. Aber grundsätzlich bin ich immer froh, wenn Leute im Stadion sind. Weil gerade, ich laufe ja auch oft IBU Cup, da ist halt dann keine Sau da, was ja auch okay ist, aber da weiß man es eben dann doch mehr zu schätzen, wenn man in ein volles Stadion laufen darf. Weil das ist auf jeden Fall ein großes Privileg, so Deutschland vertreten zu dürfen.
Nimm uns noch mal mit, weil wir jetzt ja so ein paar Sachen ein bisschen sprunghaft behandeln, ja, aber es ist alles schon jetzt unglaublich spannend. So der erste ganz große Erfolg wenn man deine Vita durchgeht, steht dann da, okay, Youth Olympics, ja. War das auch so ein großer Schlüsselerfolg? Also da hast du halt gewonnen. Oder gab es vorher schon andere Dinge oder andere Dinge danach, die für dich wichtiger waren? Weil das ist ja auch eine Veranstaltung, die weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder zumindest unter der größeren deutschen Öffentlichkeit stattfindet.
Also ich hatte damals das Glück, das war in Norwegen, also so der Heimat des Skisports. Also da war das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, wirklich richtig was los, so mit, die haben da Würstchen gegrillt neben der Strecke und hatten einen Jacuzzi aufgebaut und wie eben Norweger so sind, das war mega cool. Und ich würde schon sagen, dass das so mein erster großer Erfolg war, weil ich eben, wie ich schon gesagt habe, am Anfang wirklich mega die schlechte Schützin war und dann da mit 0-0 gewonnen habe, weil ich mich da wirklich, ich glaube, 2 Monate lang habe ich mir dieses Rennen visualisiert, wie ich da diese 10 Scheiben treffe. Und dass das dann funktioniert hat, war für mich in dem Moment schon eine sehr, sehr große Genugtuung und halt auch so ein Zeichen, dass ich doch das auch erreichen kann oder auch gut schießen kann, wenn eben das drauf ankommt. Aber tatsächlich glaube ich so danach bin ich ja im Einzel, ich glaube 2 oder 3 Jahre später bei der JWM da mal Zweite geworden. Und das war tatsächlich dann nochmal mehr so eine Bestätigung, weil das eben so ein Einzelwettkampf war, wo es ist ja doch so die klassische Biathlon-Disziplin. Es gibt dann pro Fehler eben eine Minute Strafe und du läufst eben nicht nur die Strafrunde. Und das war dann schon so, wo ich mir auch wieder selber bewiesen habe, hey, das mit dem Schießen, das läuft. Also das habe ich jetzt auch gelernt, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und das war, ja, das waren schon so, glaube ich, aus meiner jüngeren Zeit oder als ich eben noch jünger war, so die größten, einprägsamsten Erlebnisse auf alle Fälle.
Sehr schön. Als ich noch jünger war.
Ja, also ja, wollte gerade sagen, so. Ich fühle mich jetzt schon wie so ein Opa gefühlt hier, wenn ich das schon höre. Und ich muss mich sonst von Ralf dafür schon kritisieren lassen, dass ich sowas normalerweise.
Und korrekterweise, ja.
Ja, absolut, aber jetzt höre ich das von Juliana, das ist wirklich absurd. Wenn du, sagen wir mal, ich glaube, oder wahrscheinlich ist in einer Sportart wie Biathlon, könnte ich mir vorstellen, der Weg relativ vorgezeichnet, wenn man eben in jungen Jahren, so wie du, schon solche großen Erfolge gefeiert hat, dann ist wahrscheinlich automatisch klar, man möchte das natürlich spitzensportlich weiterverfolgen. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also es gibt jetzt, glaube ich, ganz wenige Athleten, zumindest in Deutschland ist es mir nicht bekannt, die Möglichkeit haben, sozusagen das komplett selbstständig zu machen. Meistens ist man dann wahrscheinlich Teil einer Sportfördergruppe bei Zoll oder Polizei oder bei der Bundeswehr wahrscheinlich. War das für dich immer klar, dass du diesen Weg gehen wirst? Also wahrscheinlich auch mangels Alternativen. Ne? Der normale Werdegang ist ja, glaube ich, dann so, ab einem gewissen Punkt wird man dann wahrscheinlich sagen, vielleicht nach dem Abitur zum Beispiel, man hat dieses Angebot, ich kann jetzt da und da und da so einen Platz ergattern, weil ich im Nationalteam bin, im Bundeskader. War das für dich immer klar, dass du diesen Profiweg dann sozusagen auch weiter bestreiten wolltest?
Ja, also das war für mich irgendwie schon so vorgezeichnet. Ich habe tatsächlich auch immer gedacht, weil ich ja eben in Oberhof am Sportgymnasium war und es da ja auch einen Bundesstützpunkt gibt mit der Bundeswehr, dass ich dann irgendwann in die Bundeswehr gehe und quasi da bleibe. Und habe mir dann aber in meinem Abiturjahr gedacht, hey, nee, also auf gar keinen Fall. Ich war jetzt hier 5 Jahre, kann ich jetzt noch länger bleiben? Ich muss jetzt auf jeden Fall mal meinen Standort ändern. Und ja, die Alpen haben mir immer schon sehr gut gefallen. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge und wollte dann aber auch irgendwo hin, wo ich eben nicht nur so eine Nummer unter vielen bin, weil Ruhpolding wäre dann nahegelegen sozusagen. Aber Klassiker da ist man halt, ja, als Juniorin ist es da schon ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, dass man da eben auch so die individuelle Betreuung erhält und bin dann eben nach Mittenwald gegangen. Und weil der Bernhard Kröll und der Albert Neuner, die hier eben die Trainer sind, eben vom Zoll Trainer sind, habe ich dann gedacht, okay, dann bewerbe ich mich jetzt fürs Zoll-Ski-Team. Da werden auch immer nur die Besten genommen. Also das ist quasi so die privilegierteste Behörde, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es ja auch nur im Wintersport die Möglichkeit. Und ja, da habe ich mir vorher noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich fairerweise sagen, weil für mich das so vorgezeichnet war, ja, du gehst dann zur Bundeswehr und bleibst dann in Oberhof. Und dann habe ich mich irgendwie in 2 oder 3 Tagen entschieden, nee, ich bewerbe mich jetzt beim Zoll und dann bin ich nach Mittenwald umgezogen.
Okay. Und Und da hast du dich ja, also offensichtlich auch erstmal soweit sehr, sehr gut aufgehoben und sehr heimisch gefühlt sozusagen.
Ja, voll. Also das ist halt einfach so ein Stützpunkt, wo man merkt, klar, die Leistung ist wichtig, wir machen Leistungssport, das ist ja Fakt, aber ich werde da eben auch als Mensch wertgeschätzt. Und gerade in so Phasen, wo es irgendwie schwieriger ist oder wie jetzt nach dem Unfall, wo man sich zurückkämpfen muss, wo wahrscheinlich 80% der Leute im Verband dich da schon völlig abgeschrieben haben, wenn man da eben ein Umfeld hat, wo ich jetzt gemerkt habe, hey, die stehen hinter dir und die unterstützen dich, das ist ja im Leistungssport dermaßen viel wert, das brauche ich dir ja nicht sagen. Also ja, das ist eigentlich unbezahlbar. Und was hier eben auch so schön ist, die Lebensqualität ist dadurch so hoch, dass wir nicht so eine tiefe Sportlerbubble haben. Also du bist hier damit gezwungen, dass du eben auch mit normalen Menschen in Anführungszeichen in Kontakt
zu tun hast.
Und das, das finde ich sehr, sehr erfrischend und einfach total wichtig. Weil hier sind so viele Leute, die halt einfach Sport machen und begeistert sind und zum Berg gehen und zum Trail laufen und zum Langlaufen gehen, die das teilweise wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau machen, aber eben nicht diesen Leistungssportbezug haben. Und ja, das sind neue Perspektiven, das ist raus aus der Bubble.
Nicht nur dieser Spitzensport-Elfenbeinturm, ja, genau. Wo man ganz gerne mal ich sage jetzt nicht die Bodenhaftung verliert, aber den Bezug zur Realität ganz gerne auch mal verliert, wenn man sich nur in diesen Kreisen bewegt und es sich nur um Spitzensport dreht, ist mir doch, weiß ich genau, was du meinst, das ist viel wert, wenn man da ein Umfeld hat, was sportaffin ist, sportbegeistert ist, aber jetzt nicht nur mit Spitzensport irgendwie zu tun hat.
Ja, in meinem Freundeskreis ist das so,
die Fragen schon. Ja, darf ich da nochmal kurz innehalten an der Stelle? Also du bist jetzt, das klingt jetzt so, ich bin nach Mittenwald, da war alles cozy und so, ja, aber du bist zu Bernhard Kröll gegangen. Ja, für alle, die vielleicht nicht ganz so erinnern, wer das ist, also der hat schon Magdalena Neuner trainiert, ne? Und wenn ich nicht ganz täusche, war der auch mindestens am Anfang der Karriere von Laura Dahlmeier wesentlicher Einflussfaktor. Also das heißt, du bist ja jetzt nicht in ein nicht leistungssportlich orientiertes Umfeld gegangen, sondern du bist zum besten Trainer in Deutschland gegangen.
Aber halt infrastrukturell an den Stützpunkt, der zumindest
nicht wurde das mir Epizentrum das, genau. Wahrscheinlich so von dieser Ski- oder Langlauf-slash-Biathlon-Bubble ist wahrscheinlich, oder?
Also mir wurde gesagt, du entwickelst dich da infrastrukturell absolut zurück und mach und tu. Und in Oberhof hat man ja die Skihalle, man hat zwei Rollerbahnen und also ich bin da schon hart in der Kritik gestanden, aber andererseits denke ich mir halt jetzt, ich habe jetzt eine Rollerbahn in Seefeld, okay, das ist wirklich ein Stück weg, okay, wir rollern auch manchmal auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr am Brenten, aber ich kann halt wirklich aus der Haustür rausgehen, kann mich auf meine Roller stellen und 70 Kilometer in die Engen zum großen Ahornboden hinterrollern, wo im Herbst gefühlt halb Deutschland zum Foto-Hotspot hinter Pilgert. Also ich glaube, so schlecht ist es ja tatsächlich gar nicht.
Ich will gar nicht sagen schlecht, aber es klang jetzt gerade so ein bisschen so, als wäre das heile Welt im Vergleich zu Biathlon, wo der Leistungsanspruch noch ein bisschen hardcore-mäßiger ist, weil du als Junior dich dann erstmal hinten anstellen musst. Ja?
Meine ich tatsächlich gar nicht. Ja. Ich meine eher so, es ist halt hier, dadurch, dass wir nicht alle in einem Dorf wohnen, was 2000 Einwohner hat, alles nicht so zentralisiert, ein bisschen offener. Und die Trainingsstätten, die wir haben, sind eben für den Otto-Normalverbraucher genauso zugänglich. Und das ist aus meiner Sicht auch das Schöne, weil man kommt halt auch mit normalen Menschen in Kontakt.
Und sehr schön, dass du normale Menschen unterscheidest zu Leistungssportlern. Das gefällt mir schon mal gut.
Ja. Ich finde, da ist schon ein Unterschied. Und man lernt dieses Privilegierte, was man hat, ja wirklich erst zu schätzen, wenn es dann mal weg ist. Oder wenn man eben sieht, okay, hier Langläuferin XY, die macht es hobbymäßig, die steht vor ihrer Arbeit um 5 auf, macht da ihr Training, geht dann 8 Stunden in die Arbeit und macht dann ihre zweite Einheit. Wie privilegiert wir das eigentlich haben, hey, ich kann zu einer normalen Uhrzeit aufstehen, zweimal trainieren, habe Zeit für Regeneration etc.
Ja, das ist schon so. Also ich kann mich auch noch erinnern an die Phase, wo es vielleicht mal bei Magdalena Neuer nicht so gut lief. Da hat sie sich das natürlich schon auch als Kritik anhören müssen, ne? Dass sie vielleicht nicht das perfekte Umfeld hätte und so weiter. Aber sie hat immer gesagt, nee, ja, nee, das ist für mich das perfekte Umfeld, ja? Weil sie das halt auch für sich ja oft anders definiert hat, als so, wie soll ich sagen, dieses hundertprozentig nur für den Leistungssport noch da sein und existieren wollen.
Ja, ich finde halt diese Menschsein-Komponente schon auch unfassbar wichtig. Also ich merke das halt auch in meinem Freundeskreis. Das sind jetzt nicht nur Biathleten, also eigentlich sehr, sehr wenige so von meinen engen Freunden. Da, Mai, die fragen schon mal, wie war der Wettkampf? Aber ich habe da mal irgendwo, bin ich mal im Weltcup 61. geworden. Dann hat eine gute Freundin von mir gesagt, krass, du warst 61. von der Welt, wie cool. Und du selber denkst dir so, ja, du Totalversager. Und das ist dann eben, das ist irgendwie ja cool, wenn man so ein Umfeld hat, die sagen, okay, sie unterstützen das und finden das super cool, was du machst, aber viel wichtiger ist, was du als Person für Werte eben mit uns teilst und was du einbringst in unsere Beziehung, in unsere Freundschaft und nicht eben das, was da auf irgendeiner Ergebnisliste steht.
Du hast es
Ja,
eben so
ja.
im Nebensatz gesagt, aber es gibt ja dann eben auch leider im Sport immer wieder so harte Brechungen, ja, wo dann Sport plötzlich gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Du hast gesagt, ja, mein Unfall, vielleicht musste unsere Community noch mal ganz kurz mitnehmen, was das war, was das gemacht hat, was da passiert ist überhaupt und ja, wie es dann unmittelbar danach weiterging.
Das ist jetzt für eine längere
Ja, es
Geschichte.
macht nichts, dafür sind wir ja
Da sind wir genau das richtige Format dafür. Also.
Ja, puh, ich wollte letztes Jahr am Ende der Saison, am 23. März, habe ich mir eingebildet, ich kann jetzt noch ein Langlauf-Sprintrennen mitmachen in Galtür und habe tatsächlich schon, bin so aus dem Auto ausgestiegen, es hat geschüttet in Strömen, die Strecke war tief und ich habe mir nur gedacht, ja, scheiße, der Anstieg da und die Abfahrt, das schaut irgendwie nicht gut aus und bin dann das erste Mal runtergefahren zum Warmlaufen, habe mir auch gedacht, okay, weil ich weiß nicht, wie geläufig euch so Langlauf-Sprintformat ist. Da gibt es halt erst einen Prolog. Da muss man sich qualifizieren. Ich glaube, da war es unter die besten 16. Und wenn du das halt nicht schaffst, ist der Tag dann auch schon gelaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, also schau dir jetzt die Abfahrt halt mal gut an, dass du dann in der nächsten Runde oder halt, wenn es im Wettkampf drauf ankommt, da gut runterfahren kannst. Ja, und ich fahre dann da so um eine Rechtskurve, habe schon gemerkt, ja, fuck, ich krieg die Kurve nicht und es hat mich halt nach links rausgetragen. Ich bin dann gestürzt und ja, mein linker Stock, der muss schon so Kontakt zum Boden gehabt haben. Jedenfalls habe ich mir den dann da einfach durch die Wange gesteckt. Ja, offensichtlich die Zunge abgerissen, den Kiefer gebrochen und die Zähne ausgeschlagen und halt das rechte Jochbein auch noch demoliert. In dem Moment selber habe ich jetzt gar, ja,
Ja,
natürlich.
ich habe viele Fragen, die damit einhergehen, aber wahrscheinlich auch geschuldet meiner mangelnden Expertise des Langlaufens. Also meine Frau ist durchaus,
Ja, die ist ja
die
besser im
läuft
Thema, du
gern,
kannst das ruhig klar
die ist viel besser im
sagen.
Thema als ich, aber also ich sag mal, ich rudimentär, ich kenne mich so grob mit dem Equipment aus, sage ich jetzt mal so. Also, nee, ich stand in meinem ganzen Leben noch nie auf Langlaufskiern, aber ich weiß, wie das aussieht. Wie ist das mit, also ich kann mir das mit diesem Stock gerade gar nicht vorstellen, das klingt ja erstmal sowieso absolut horrormäßig, aber. Die Spitze ist ja unten,
Ja,
also
das
wie
war
das
auch der
oben ist ja
Griff.
ein.
Ja.
Du hast, der Griff ist durch, der ist ja aber jetzt nicht so. So, wie ist der denn? Der ist doch nicht so scharfkantig, sage ich jetzt mal oben. Das ist dann, weil das unten verkantet ist, trotzdem durch die Backe, quasi durch die Wange durch.
Ich bin halt da voll drauf geflogen und dann hat er
Ach
sich
du
da so
Sch.
durchgebohrt.
Alter
Und
Gottes
ich
Willen,
habe mir
okay.
erst den Stock rausgezogen und mir gar nicht so gedacht. Also natürlich war da überall Blut, aber im Endeffekt so Gesichtswunden bluten ja doch häufiger und oder halt
Ja.
mehr stark als andere Sachen und bin dann erstmal noch so rüber zum Erste-Hilfe-Zelt gelaufen. Also das war irgendwie so 200 Meter übers Feld und habe dann schon gedacht, ja leck, es blutet ganz schön stark. Und mein, wenn man dann so merkt, normalerweise tastet man ja dann, ob die Zähne noch intakt sind, so mit der Zunge. Und ich habe gemerkt, ich kann weder das eine noch das andere. Also ich merke weder Zähne noch kann ich mit meiner Zunge irgendwas tasten. Und so schreien oder sprechen oder so war auch nicht mehr. Und da habe ich schon gedacht, weiß ich jetzt nicht, ob das so wirklich nur so harmlos ist, wie ich dachte. Ja, und dann ist halt eine am Erste-Hilfe-Zelt vorbeigekommen, die hat sich ganz offensichtlich das Bein gebrochen. Also überm Langlaufski, wahrscheinlich in derselben Abfahrt, aber du hast halt gesehen, da Schienbein und Wadenbein, das schaut jetzt nicht mehr so frisch aus. Und da haben die Ersthelfer halt wirklich zu ihr gesagt, weil sie hat halt geweint, ist ja klar. Ja, schau dir doch mal die da drin an. Also so schlimm ist doch dein Bein jetzt
Oh
wirklich
Gott,
nicht.
wie,
Was?
oh
Und
mein
die
Gott,
schaut mich halt
oh mein
an.
Gott.
Und von das Heulen ist vorbei, sie steigt auf das Bein und läuft weg. Und ich denke mir nur so, what the fuck, was ist mit meinem Gesicht? Was ist hier passiert? Ja,
Ach,
da wusste ich dann, okay,
schade.
er ist vielleicht jetzt doch irgendwie was ernster.
Und doch mal, wenn ich das richtig erinnere, was du mir erzählt hast, du hast das nie angeguckt, du hast dich nie gesehen mit dieser akuten Verletzung, ne?
Also bis zum Krankenhaus in Innsbruck nicht, weil die halt immer zu mir gesagt haben, ja, bitte, schau dir das nicht an, drück dir einfach eine Kompressor vors Gesicht, dann blutest du da nicht alles voll und das kommt schon wieder in Ordnung. Also ich war dann, bin halt erst mit dem Helikopter, weil das ja Galtür ist relativ weit weg, so, ist im Silvarettertal ziemlich hochgelegen, bin ich dann nach Zams geflogen worden ins Krankenhaus. Ja, da haben sie mir halt so Blut abgenommen und der Chirurg schaut es an und hat gesagt, ja, das kann er nicht. Also auf gar keinen Fall. Da gibt es halt jetzt nur noch einen Rettungsversuch und das traut er sich nicht zu. Und ich bin da bis heute ja so mega dankbar, dass der das halt einfach so realistisch eingeschätzt hat, weil ja, ich bin dann halt nach Innsbruck in eine Spezialklinik gekommen und wirklich da im Wartezimmer, da saßen Leute, die waren so entstellt, da habe ich mir nur gedacht, ja, leck, also schaue ich jetzt auch so schlimm aus. Und
Also, um was ging es da sozusagen, weil du gesagt hast, mit Rettungsversuch sozusagen,
ja,
also
dass
einfach
man halt
die
das alles wieder,
Rekonstruktion wieder
ja,
so, ja, okay,
genau,
krass.
weil du hast ja so im Gesicht, möchte man ja jetzt auch nicht, dass da irgendwelche
Ja.
ganz hässlichen Narben zurückbleiben. Ja, und dann
Klar,
war ich da
klar.
in Innsbruck, da ist schon eine gute Freundin von mir und mein bester Freund, die waren dann schon quasi vor Ort. Und ja, sie ist mit mir dann halt auch mal zur Toilette gegangen, dann habe ich eben das gesehen und mir gedacht, okay, hier, du hast ein Loch im Gesicht und dachte wirklich noch, ja, das ist hier mein größtes Problem, wo ich mir heute gedacht habe, ja, das ist halt ja, verschwindend gering. Mein Gott, die Wange näht mal wieder zusammen und gut ist. Ja,
Also
und dann.
meine Vorstellung wäre immer, Zunge ist das größte Problem.
Also das war tatsächlich das Unangenehmste. Die Zähne haben am längsten gedauert. Also bei der
Dass die wieder
Zunge,
fest wurden oder die Zähne oder wie,
ja,
was?
viel war da ja auch ausgeschlagen und jedenfalls die OP war so, das war ja das Allerschlimmste so. Sie haben zu mir gesagt, ja, du brauchst da jetzt keine Vollnarkose und Zunge transplantieren. Das macht sie ja da dreimal am Tag. Und ich denke mir nur so, ja, das
Okay.
ist cool.
What?
Ich kann mich ja jetzt hier auch eh nicht dazu äußern, weil sprechen kann ich ja nicht mehr. Dann war ich da so festgeschnallt und eine Schwester hat meine Hände gehalten und hat so zu mir gesagt, ja, wenn das weh tut, dann drück bitte die Hände. Ich habe der wahrscheinlich alle Mittelhandknochen gebrochen, keine Ahnung. Die hat mir so leid getan. Aber ja, ich war da halt auch irgendwie in so einer Ausnahmesituation.
Ohne Vollnarkose.
Ja, die Frau war halt empathisch wie ein Stück Stein, aber oder wie ein Stück Holz, aber zumindest hat sie ihren Job extrem gut gemacht. Also
Du
die hat auch die
Scheiße.
Zahnwurzeln und so alle wieder in eine Position gebracht, wo die wieder fest werden konnten. Oder das, was halt von den Zähnen noch übrig war.
Ja, da weiß man nicht, was man lieber will, ne? Also eine Expertin oder jemand, der dich empathisch weiterhilft, also am besten beides, ne? Aber das
Ja,
gab's
aber ich
gerade
glaube,
nicht,
mir war die
fürchte,
Expertin war mir tatsächlich lieber.
ja.
Weil die haben mich dann da entlassen und haben halt zu mir gesagt, ja, wenn die Narkose weg ist, dann kannst du wieder schlucken. Ich hatte da schon erhebliche Zweifel so, weil wir waren dann halt auch in der Apotheke. Also meine Freunde haben mich halt dann mit nach Hause genommen.
Du wurdest an diesem Tag noch entlassen.
Ja, an dem Abend.
Die haben
Also
dich da nicht da behalten.
nein, mein bester Freund, mein Heimtrainer, der wir waren dann an der Apotheke, dann habe ich halt die Medikamente bekommen, teilweise auch so richtig große Tabletten. Da hatte ich schon so ein bisschen meine Zweifel, ob das gehen soll. Dann war meine beste Freundin über Nacht auch oder relativ lang abends bei mir. Da habe ich schon gemerkt, hey, die Zunge wird immer dicker. Es hat mir ja dann die Kiefergelenke auch ausgekugelt, weil die eben den Platz brauchte. Und ich habe gemerkt, hey, also so mit Atmen, das wird immer schlechter. Ich saß dann immer nur noch so den Kopf nach vorne gebeugt, dass ich so durch die Nase irgendwie Luft bekommen habe. Und ja, am nächsten Tag in der Früh hat mein Freund mich dann quasi weggefahren nach Garmisch ins Krankenhaus. Und der hat noch zu mir
Was haben
gesagt,
die dann gesagt? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Du kommst so an. Also offensichtlich zwar halbwegs rekonstruiert so, aber mit diesem, und da würde ich mich mal interessieren, was sagt da ein anderer Arzt, der dich da in Empfang nimmt, denkt sich so, ja Mensch, du, das war aber eine geile Idee, dass sie dich direkt wieder entlassen haben danach. Also
es war schon irgendwie ein bisschen so Komödienstahl-like, weil, ja, wie gesagt, mein bester Freund ist eben mein Heimtrainer und der bringt öfters Leute in die Notaufnahme und er sagt noch so zu mir, ja, da werden wir jetzt bestimmt 2-3 Stunden sitzen, weil so lange wartet der immer, wenn die halt irgendwelche orthopädischen Verletzungen haben. Und ich habe so meinen Brief geschrieben, was mir halt passiert ist und mit der OP und den Arztbrief und so. Und er stützt mich da so rein, wir gehen dahin, ich lege diesen Zettel vor. Die Dame an der Rezeption liest so 2 Zeilen, schaut mich so an, liest nochmal, drückt auf so einen Knopf und sagt, ja, setzen Sie sich gleich da drüben hin. Da kommt jetzt sofort ein Arzt und ich hatte wirklich 3 Minuten später schon eine Cortisoninfusion im Arm. Also ich bin da mit einer 73er Sauerstoffsättigung und 135 Ruhepuls tatsächlich da dann aufmarschiert.
Also das ist überhaupt...
schon auch echt close, ja.
Ja, also das ist überhaupt die ganze Nacht
ausgehalten. Also wirklich, ja.
Ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt so früh, dass körperlich jetzt das nicht mehr lange so weitergeht. Also ich habe gedacht, entweder jetzt Krankenhaus oder, keine Ahnung, ich kriege keinen Kreislaufzusammenbruch.
Ja, klar.
Weil du kennst es ja auch, man isst und trinkt jetzt vor dem Wettkampf ja auch nicht so wahnsinnig viel. Das war dann ja auch schon fast ein Tag her. Also ja, Essen und Trinken logischerweise war ja nicht. Und ja, es dann irgendwie war es dann ungeil.
Deswegen hätte ich eh gedacht, dass die, also wie gesagt, zur Beobachtung dich mindestens mal da behalten, aber B, dass man die auch flüssigmäßig halt versorgt. So, ne? Ist ja klar, dass du mit diesen Wunden im Gesicht, im Mundraum ja gar nicht in der Lage bist, auch irgendwas aufzunehmen. Flüssigkeit von Essen, weil man mal noch gar nicht sprechen. Deswegen, ich habe da viele Fragezeichen. Also okay, Props an die Ärztin, dass sie das offensichtlich so gut wieder zusammenflicken konnte. Das muss man ihr schon geben, aber in all anderen Dingen muss man sich ja schon fragen, warum erschien es eine gute Entscheidung zu sein? Ja, Mensch, du, fahr noch bei der Apotheke vorbei und nimm noch eine Packung Ibu mit und dann komm schon klar.
Ja, also, so ungefähr, hä? Ja. Also eher ja, Props ans Krankenhaus Garmisch. Ich war ja da noch eine Woche in Garmisch und habe eben ja auch fast noch eine Woche gebraucht, bis ich wieder schlucken konnte dann. Also es ging ja dann eher so drum, legen wir dir eine Magensonde oder nicht, wo ich schon versucht habe, das so lange wie möglich rauszuzögern, weil ich eben gedacht habe, hey, mit dem Schlucken, ich möchte das wieder lernen und zwar zeitnah, weil es hört sich ja blöd an. Ich habe so Sachen wie Schlucken und Sprechen ja wirklich quasi von null wieder gelernt. Aber ich wollte jetzt auch nicht da so Magensonde und das verzögert sich noch um 2 Wochen.
Ich bin völlig bei dir. Ich habe das auch abgelehnt. Ich hatte ja auch, habe immer noch ein bisschen Probleme mit Schlucken. Aber das wollte ich auch nie. Weil das verzögert das, glaube ich, nach hinten. Das war auch eher so ein Gefühl. Das war jetzt gar nicht so, dass ich es jetzt genau gewusst hätte, aber ich hatte da auch irgendwie, das erschien mir nichts Gutes zu sein.
Nee, also ich war da auch sehr, sehr vorsichtig und ich hatte auch wirklich da in Garmisch extrem empathische, extrem coole Ärzte und Schwestern. Also nochmal herzliches Dankeschön, falls es jemand an der Stelle hört. Weil da war zum Beispiel so eine Nachtschwester, ich habe dann so in der Nacht, wo es dann hieß, okay, morgen kommt halt die Magensonde, wir können das jetzt nicht weiter rauszögern, weil sie eben jetzt da zu sehr an Gewicht verlieren. Und die hat sich dann, kam dann nachts irgendwie um 1:30 rein, wollte mir ein neues Antibiotikum geben und hat gesehen, ich sitze im Bad und habe da so mit so einer Wasserflasche und einem Becher hantiert. Und dann schaut sie mich so an, hat das jetzt mit dem Schlucken funktioniert? Und ich so, ja, 8 Schluck. Sie schauen mich so an, wie geil, 8 Schluck. Dann haben wir da unsere Party gefeiert.
Ja, das sind die kleinen Schritte, ne? Du hast danach in irgendeinem Interview was sehr Kluges, aber auch sehr Nachdenkenswertes gesagt, und zwar, dass nach so einem Ereignis sich Problemhorizonte völlig anders darstellen und total verschieben. Nimm uns mal mit, was das dann für dich danach bedeutet hat.
Also tatsächlich war es im Krankenhaus schon so, dass ich mir nach 2-3 Tagen gedacht habe, also da, wo man halt dann wieder normal denken kann, und so der Schock mal verdaut ist, ja krass, vor 3 Tagen habe ich mir jetzt noch gedacht, wie schlecht meine Saison war und das war für mich irgendwie so ein riesiges Problem. Und dann liegst du plötzlich da und merkst, okay, Schlucken geht nicht mehr, Sprechen geht nicht mehr, wer weiß, ob die Zunge anwächst, so. Und wo ich dann schon mal gedacht habe, ja gut, also wenn man mal gesund ist und ein Dach über dem Kopf hat und der Familie, dem Umfeld geht's gut, dann ist ja eigentlich irgendwie schon die halbe Miete erledigt. Und dann passt es auch. Und diese ganzen selbstgewählten Probleme, ich meine, Leistungssport, das ist ja irgendwie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide da ganz oben bei Selbsterfüllung. Und es ist im Zweifel natürlich wichtig und wir stecken da so viele Emotionen und so viel Leidenschaft und alles rein, aber ja, so diese Grundsachen Gesundheit, das wirst du ja selber auch, glaube ich, so sehen, Ralf, das ist halt
Ja,
dann
klar.
nicht ersetzbar. Man merkt es halt erst so, was das wert ist, wenn es fehlt.
Ja, völlig richtig. Weil du das sagst, Selbsterfüllung, man empfindet dann sicher auch einen 61. Platz im Weltcup, als den Himmel auf Erden.
Ja, sicher. Also wenn ich das jetzt wieder machen könnte, da wäre ich also hochzufrieden, weil allein, dass du das wieder machen kannst, das war mir in der Situation, habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich jemals wieder an der Startlinie stehe. Also natürlich will man das nicht so wahrhaben, aber so instinktiv zweifelt man dann schon, ob das alles wieder wird. Also da waren aber für mich so die Grundsachen, Schlucken und Sprechen schon mal vorrangig auf alle Fälle.
Ja, dann ist das ja
War für
tatsächlich
dich
auch
so
nicht so eine
eine.
Sache, die nur mit Schlucken und Sprechen zu tun hat, sondern das hat dich ja sehr viel länger körperlich halt auch beschäftigt, ja. Nimm uns mal so mit auf kleine Meilensteine und auf so einen Weg, den du dann bestritten hast.
Genau, das würde mich, genau, das wollte ich auch ansprechen, das Thema Meilensteine, Reha und war für dich, also ab wann kam der Wunsch auf, neben den ganz offensichtlichen, ja, also das widersprechen möchtest, ein normales Leben führen möchtest, ab wann kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest schon wieder Sport treiben und zwar jetzt nicht nur so just for fun, sondern du willst schon probieren, trotzdem da wieder anzuknüpfen, wo du warst?
Das war schon von Anfang an noch intrinsisch
Okay.
da in mir.
Okay,
Aber ich habe
krass.
mir von Anfang an halt gesagt, dass das geht so schnell, wie es geht. Also ich möchte das jetzt nicht erzwingen, sondern ich versuche halt, mich auf die Schritte zu konzentrieren, die ich machen kann, damit es natürlich möglichst schnell geht, aber vor allem, damit ich keine gesundheitlichen Einschränkungen habe. Weil so gerade die Gesichtssachen, die Zahnsachen, ich hatte ja auch einen Kieferbruch und so. Dass das alles gescheit verheilt, das war mir schon sehr, sehr wichtig. Im Endeffekt hatte ich Riesenglück. Also meine beste Freundin, die kennt eine sehr, sehr gute Zahnärztin in Nürnberg, die Johanna Herzog, die die ganze Eishockey-Nationalmannschaft auch betreut. Also die kennt sich mit kaputten Frontalzähnen aus. Und da war ich dann in extrem guter Behandlung, bin ich auch immer noch. Also das ist natürlich jetzt auch noch nicht abgeschlossen, aber die hat sich da halt einfach so viel Zeit genommen mit mir, wie man die einzelnen Zähne retten kann und hat dann halt auch zu mir gesagt, okay, du möchtest wieder anfangen mit Sport, dann kannst du jetzt nicht 6 Wochen lang deinen Kieferbruch schonen und halt gar keine Impact-Sportarten machen und dann wieder joggen gehen und hoffen, dass du keine muskuläre Dysbalance kriegst, sondern dann müssen wir das schon vorbereiten, wir müssen den Blutdruck wieder mal hochfahren in der Zeit und bin dann eben bei mir daheim am AKZ, also das ist so ein Ski-Ergometer, wo man quasi die Doppelstockbewegung an so einer Sprossenwand imitieren kann. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich sogar. Und ja, da habe ich dann eben meine Intervallprogramme gemacht, um den Blutdruck zu erhöhen, um Muskelkater in meinem Gesicht quasi zu erzeugen. Und dann habe ich wieder einen Ruhetag eingelegt, dann haben wir das wieder gemacht. Also so ist es so ein bisschen dahingegangen dann.
Also tatsächlich, wenn man sich ja sehr doll anstrengt, also spätestens bei sowas wie Krafttraining und sowas, dann beißt man ja fest zusammen, ne? Also das ist vielleicht nicht jedem von euch zu Hause so bewusst, aber ihr müsst mal versuchen, da bewusst drauf zu achten, weil es sehr spannend ist. Philipp und ich, wir waren ja schon bei einem Zahnarzt, der sich sehr, sehr gut mit Sport auskennt. Ja, schönen Gruß, Michael. Man beißt da schon sehr fest zu, ja. Und wenn
Also
man,
ich kann euch versprechen, wenn
ja,
man sowas hat, beißt man nicht
nee,
zu.
eben, dann beißt man nämlich nicht zu, ne?
Dann ist man ganz, ganz
Vorsichtig.
vorsichtig. Und ich bin normalerweise nicht so jemand, der so super hypochondermäßig in seinen Körper reinhört, aber da war ich schon sehr, sehr vorsichtig und habe immer überlegt, ja, fühlt sich da jetzt irgendwas schlecht an oder ist alles gut oder so? Hab dann aber im Endeffekt gedacht, okay, ich kann jetzt meinem Körper da schon vertrauen, weil die Selbstheilungskräfte, die der da an den Tag gelegt hat, das hat jetzt, glaube ich, nicht jeder, dass das so schnell einfach geht. Also ich konnte Mitte Mai halt mit meiner Trainingsgruppe schon wieder ins Training einsteigen. Ich meine, mein Niveau war unterirdisch, also so bei minus 1000 gefühlt, aber ich war zumindest da. Ich konnte da auch wieder 1,5 Stunden joggen, wo ich halt auch gedacht habe, das geht ja niemals in der kurzen Zeit. So gerade mit dem Kieferbruch, da wirst du Schmerzen haben, nichts. Ich hatte da keine Schmerzen, es war alles gut. Das war schon cool so. Also da war ich ganz gut betreut mit meiner Zahnärztin oder bin es immer noch.
Ja gut, ist immer die Frage der Expertise halt auch im Kontext mit Leistungssport, ne? Weil das ist ja dann
Genau.
ein wichtiger Punkt, weil da schon auch ein paar Parameter einfach anders sind, ne? Das muss man ja einfach wissen und entsprechend auch dann anpassen können, ne? So, und dann hast du irgendwann gesagt,
Bist
okay, ich will wieder Sport treiben, aber wer weiß, wo es hingeht und ich brauche ein zweites Standbein. Du hast ja ganz zu Anfang gesagt, okay, ich habe heute mal ein bisschen Schreibtisch gemacht und ein bisschen Büro gemacht. Wann hast du denn diesen Schritt für dich im Kopf gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich brauche eine andere Ausfahrt?
Also das ist, glaube ich, schon 2017 nach meinem Abitur losgegangen, dass ich
Hm,
mir
okay.
gedacht habe, okay, jetzt nur Biathlon ist mir für den Kopf zu wenig. Habe dann erst Sport und angewandte Trainingswissenschaften auf dem Bachelor studiert in Ismaning und dann den Master in Sportwissenschaften drauf gemacht, weil da Corona war, das ging ganz gut mit Online-Vorlesungen. Also danke Corona. Ja, anders hätte ich den Master auf keinen Fall geschafft, so zeitlich. Und eben war da ganz froh, dass ich das schon hatte, so. Bin ja dann durch den Unfall und halt durch fehlende Leistungen in der Vorsaison aus dem Zoll geflogen. Und ja, dann war schon so die Entscheidung da, was mache ich jetzt? Und ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin gern unabhängig, treffe gern meine eigenen Entscheidungen und habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt mich eben mit dem Coaching selbstständig. Also ich muss dazu sagen, ich hatte vorher schon so erste Anfragen, habe auch schon einen ersten Triathleten eben vorbereitet auf seinen Ironman in der Zeit und habe dann gedacht, gut, dann setze ich jetzt alles auf eine Karte und ja, bin dann da quasi durchgestartet mit der Selbstständigkeit.
Und das ist jetzt, wie viel Teil deines Tuns und wie viel Teil deine sportlichen Träume verfolgen?
Boah, das kann man tatsächlich, glaube ich, gar nicht so in Prozentwert sagen, weil das andere Teile meiner Persönlichkeit sind, glaube ich. Dieses Leute mitnehmen, Leute motivieren, das ist schon auch was mir unfassbar viel gibt. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich da sage, okay, ich stecke da jetzt nur Energie rein und kriege Geld raus sozusagen, sondern es ist schon eher so. Ich ziehe da unfassbar viel emotionalen Wert raus, wenn ich sehe, hier mein Athlet XY hat seinen Ironman erreicht nach 9 Monaten Vorbereitung von, ich kann keine 5 Kilometer laufen. Das waren schon auch so Sachen, wo man sich ja dann auch mal auf die Schulter klopfen kann und sagen, hey, da habe ich jetzt offensichtlich auch eine gute Arbeit geleistet. Das ist für mich auch irgendwie cool zu sehen, okay, du bist auf anderen Bereichen noch genauso selbstwirksam in dem Moment, wie halt im Leistungssport, weil Leistungssport kann ja unfassbar grausam sein. Also ja, gut, wir haben ein paar mehr Rennen, als du jetzt da, Philipp, hattest. Also wenn man nur 2, 3 Chancen im Jahr hat, das stelle ich mir ja noch viel, viel krasser vor, weil bei uns ist ja doch jedes Wochenende irgendwie die Chance, sich zu beweisen. Aber wenn jetzt so ein Rennen schlecht läuft, okay, aber dann sehe ich halt, okay, Kunde XY hat mir ein mega liebes Feedback zu seinen Einheiten geschrieben, das gleicht das dann schon ein bisschen auch aus.
Das heißt für dich, also nimm mal uns als Zuhörer sozusagen mit, du bestreitest aktuell Rennen, also am vergangenen Wochenende ganz offensichtlich, aber bist du auch schon wieder zurück im, weil man darf ja nochmal für euch zu Hause, wir reden von März letzten Jahres, dieser schreckliche Unfall. Jetzt ist ja Endphase der Saison, wahrscheinlich Wintersaison sozusagen mit Anfang März, ein Jahr später. Bist du schon wieder zurück im Biathlon-Zirkus bei Rennen? Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien, Ligen etc. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, werden ja jetzt nicht ganz so tief drin sein. Wo bist du da sozusagen gerade?
Also so ein klassisches Jein. Ich habe gehofft, wahrscheinlich aus Leichtsinn heraus, dass es irgendwie schneller geht, aber habe schon auch im Sommer immer gemerkt, ich fühle mich energetisch einfach hundsmiserabel. Also meine HRV, die ist wirklich monatelang so bei 20, 30 rumgekrebst. Also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist ungefähr nahtot gefühlt. So, also so habe ich mich auch gefühlt.
Ja, da muss man ganz kleine Einschränkung. Das ist erstens sehr stark individuell und auch sowohl nach Gender, aber auch altersmäßig unterschiedlich. Also ich bin zum
Wenn man
Beispiel,
vorher dreistellig war, das ist aber
ja, na
schon.
klar, ja, na klar.
Du hast dann Vergleiche
Nur du
natürlich,
musst
ja, du
es,
hast einen direkten
also
Vergleich.
die absoluten Zahlen muss man ein bisschen, muss man
Ja.
nicht nur ein bisschen, sondern muss man deutlich
Ja,
relativieren.
das stimmt
Ne? Also
natürlich,
ich bin
ja.
zum Beispiel erholt, wenn ich 35 bis 40 habe.
Okay, ja.
Ne?
Krass.
Aber jedenfalls, also bei mir haben schon die objektiven Parameter leider auch zum subjektiven Empfinden dazu gepasst. Dann
Gepasst, ja.
habe ich so, wir haben die deutsche Meisterschaft ja immer so Anfang September, habe da
Ja.
vorher einen 3-Wochen-Block erwischt, der richtig, richtig gut gepasst hat und habe dann bei der Deutschen gedacht, ich bin da ja auch Zweite geworden im Sprint und habe mir gedacht, Mensch, es läuft ja echt in eine sehr, sehr gute Richtung. Und es hat aber so mein reales Level voll übertüncht, die guten Ergebnisse. Also ich lag danach 1,5 Wochen im Bett und konnte fast nicht aufstehen und habe mir da schon gedacht, puh, das ist jetzt eigentlich die Phase, wo man wieder in einen guten Trainingsblock setzen muss Richtung Winter und da ist es dann ja schon so gewesen, dass ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt vergleiche mit Zuständen aus dem letzten Jahr, mit Vergleichseinheiten, dass ich da eben lang nicht auf dem Niveau bin. Ich meine, ich habe es dann trotzdem probiert, weil ich habe auch das ganze Jahr dafür trainiert, habe mich dann im ersten Versuch nicht für den IBU Cup qualifiziert, habe dann tatsächlich mich aber vor Weihnachten nochmal in die, also IBU Cup ist die zweite Liga bei uns, mich dann da eben reinqualifiziert und habe aber gemerkt, okay, international bin ich einfach von der Musik so weit entfernt, dass es wirklich jetzt gar keinen Wert hat. Dann hatten wir noch ein paar familiäre Probleme, da musste ich mal 2 Wettkämpfe aussetzen, weil eben Familie dann doch vorgeht, auf alle Fälle. Und ja, habe dann mit meinen Trainern eben besprochen oder wir uns darauf geeinigt, dass ich versuche, die Wettkämpfe dann eben im Deutschlandpokal mitzunehmen, einfach um Rennen zu laufen, um Schießen unter Wettkampfbedingungen zu trainieren etc., aber eben mich eher vorzubereiten auf nächstes Jahr, auf die olympische Saison, weil da möchte ich auf jeden Fall nochmal angreifen. Das habe ich mir gesagt, okay, das Jahr gebe ich mir noch und nutze die Zeit jetzt eben, um so hochwertig wie möglich zu trainieren, weil das mir schon im Sommer gefehlt hat. Also ja, wenn man irgendwie locker läuft und ist sofort im mittleren Intensitätsbereich, obwohl man eben schon irgendwie 2 Minuten pro Kilometer langsamer läuft. Dann weiß man, okay, es geht dahin.
Ist nicht so, wie es sein soll,
Ja,
ja.
dann hat schon mal, haben auch Leute zu mir gesagt, ja, dann trainier doch nur, wenn du dich gut fühlst. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich das im Sommer gemacht hätte,
Wäre nicht so viel Training
dann
zusammengekommen,
wäre ich bis
wahrscheinlich
zur deutschen Meisterschaft genau 2 Mal draußen gewesen. Also,
Also es ist ja schon spannend, ja, wie dann so Dinge bei euch Höchstleistungssportlerinnen und Sportlern auseinanderklaffen können, ne? Also das ist dann die Sonntagsrede, ich weiß gar nicht jetzt genau für wen, aber bei dir, Juliane, ist das ja natürlich auf jeden Fall der Einstieg für die Leute, die zum Coaching zu dir kommen. Wenn man das so sich durchliest, dann klingt das alles sehr vernünftig, sehr auf, ne, nachhaltig trainieren, von Grund auf anlegen und so, aber selber trittst
ja, aber du musst ja sagen, Profisport, das ist ja in dem
Philipp
Moment mein
Philipp
Beruf.
lacht da gerade nur leise vor sich
Ich
hin.
lache
Ja.
so ein bisschen in mich hinein und
Ja.
versuche es nicht so. Also ich dachte mir so, ja, ich fühle mich ertappt. Ein großer Teil meines sportlichen Schaffens hat auf viel Unvernunft gefußt, auf jeden Fall, die ich jetzt auch nicht eins zu eins dem Bereich Gesundheits- und Freizeitsport nahelegen würde.
Das hast du doch jetzt super zusammengefasst. Besser kann ich es nicht sagen.
Ja, es sind zwei Paar Stiefel. Leistungssport
Ja.
und Freizeitsport ist nicht, also da sollte man sich auch nicht zu viel abgucken.
Ja, im
Ich
Endeffekt.
bin ja total, ich bin ja wirklich total bei euch, weil ich habe das Gefühl, dass bei vielen und überprüft euch zu Hause mal jeder selber für sich jetzt mal ganz kurz. Der Anspruch geht halt sehr gerne in Richtung der Erzählungen aus dem absoluten Spitzensport. Ja, weil das natürlich auch vieles
Genau.
halt geil klingt und die Trainingseinheiten klingen halt irgendwie spannend und das will man auch mal ausprobieren und ja, vielleicht auch Methoden und keine Ahnung, ne, so zweimal die Woche Double Threshold kann ja auch vielleicht mal cool sein, ja. Aber das ist eben Höchstleistungssport und das hat eben mit selbst ambitionierten Breitensport nur sehr bedingt zu tun. Ja, das verwechseln viele, das verwechseln leider auch viele, die Trainingspläne aus dem Netz sich holen, ja, die nicht oft halt nur ein reduziertes Leistungssporttraining sind. Und man ist dann halt entweder nicht in der Lage, das zu machen oder man verletzt sich oder wird krank, wie auch immer. Ne? Aber ich finde es trotzdem ganz schön, ja, dass du, Jule, da ja auf untrainierbare Charaktere gleich abhebst, also da auch sehr klar bist in deiner Ansprache an potenzielle Kunden. Und dann stelle ich mir jetzt gerade so ein Trainergespräch mit dir selber vor.
Ja, ich muss schon dazu sagen, also ich habe schon versucht, halt anzupassen im Sommer, was anzupassen ging. Also ich bin auch oft nur einmal am Tag rausgegangen, was jetzt bei uns ja nicht üblich ist, aber
Klar.
es war halt so ein zweischneidiges Schwert zwischen, ich trainiere gar nichts, weil ich mich nicht danach fühle, dann wird es aber halt auch nicht besser. Also, oder ich gebe mir halt die Chance und versuche über angepasste Trainingsreize, über Intensität runterschrauben, weil eh schon das normale Grundlagentraining intensiver ist aufgrund von mangelndem Niveau. Aber es, ja, im Endeffekt würde ich es wahrscheinlich noch mal genauso probieren, wenn ich jetzt in derselben Situation wäre. Vielleicht hätte ich die deutsche Meisterschaft weglassen können und da versuchen sollen, weiter zu trainieren, aber im Endeffekt war das halt qualifikationsrelevant, deswegen war ich da auch ein bisschen unter Zugzwang. Deswegen in dem Moment glaube ich, wenn ich es jetzt so rückblickend betrachte, kann ich schon auch stolz darauf sein, wie weit ich gekommen bin in dem Jahr, weil glaube ich, dass nach so einer Verletzung, das kann auch anders ausschauen.
Auf jeden Fall. Also, und das ist ja auch was zur Vollständigkeit des Bildes bei uns Leistungssport, Profisportlern dazugehört. Es ist nicht, also selbst wenn man es wollen würde, es ist ja nicht immer einfach, die vernünftige Entscheidung zu treffen, weil, wie gesagt, so viele externe Faktoren nun mal zu unserem Business dazugehören. Sprich, du kannst dir halt die Daten nicht immer aussuchen. Ne? Es gibt halt qualifikationsrelevante Termine. Und entweder entscheidest du dich dann ja gefühlt, nachdem du dich im Sommer bestmöglich versucht hast, zurückzukämpfen, alle Ansprüche auf irgendwie internationale Einsätze direkt von vornherein wieder zu begraben. Oder du sagst halt, ich probiere es natürlich. Und natürlich probierst du es dann, auch wenn das zu dem Zeitpunkt dann vielleicht einen Schritt zu früh war oder so. Aber das, ja, kannst, also für irgendwas machst du es ja auch. Du willst ja dann auch nicht von vornherein sagen, ich probiere es nicht oder ich gebe der Sache nicht mal eine Chance.
Man muss ja auch dazu sagen, es ist auch für Sponsoren schöner, wenn sie einen bei Wettkämpfen laufen sehen. Also
Klar.
es ist ja auch Fakt, ich lebe jetzt nicht nur von meiner Selbstständigkeit, sondern habe auch ganz, ganz tolle Partner, die da an meiner Seite geblieben sind während des Unfalls. Und in dem Moment hat man natürlich auch Verpflichtungen, dann da aufzutreten und sich zu zeigen.
Klar.
Und
Klar.
es ist ja auch völlig legitim in dem Moment. Deswegen ja, aber Ralf, du hast darauf angespielt, dass ich geschrieben habe, eine Pulsuhr ist kein Ersatz für ein Langzeit-EKG, oder?
Also da stehen ja viele Dinge drin, die ja sehr richtig sind und die sehr beachtenswert sind, vor allen Dingen für Leute, die vielleicht wieder anfangen mit Sport, das hast du ja auch geschrieben da, ne? Die wieder anfangen mit Sport oder vielleicht noch nie in so einem Umfang Sport betrieben haben und dann, so wie du das ja mit einem deiner Kunden beschrieben hast, auf absurde Ideen kommen, also zum Beispiel Marathon laufen oder Langdistanz Triathlon zu machen oder dergleichen mehr. Also ich hätte zum Beispiel, weil du das vorhin gesagt hast, da habe ich vorhin ganz vergessen, ich hätte wahnsinnig Bock mal an diesem Vasalauf teilzunehmen. Aber ich kann weder langlaufen, noch habe ich einen Startplatz, weil das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, wenn ich das weiß. Aber es würde mich trotzdem reizen, weil das erscheint mir ein crazy Shit zu sein. Ja? Ist aber leider auch sehr, sehr lang. Ne? 88 Kilometer, 90 Kilometer, irgendwie sowas. Ne?
90, ja.
Ja.
Aber tatsächlich als Hobbyläufer kriegt man da einen Startplatz.
Ah, ist das
Also
so?
Du kannst jetzt direkt bei mir unterschreiben
Erst wenn
und
du zu
nächstes
gut
Jahr
wirst,
bist du
Ralf.
dabei.
Genau. Erst wenn du zu gut wirst, wird es problematisch, da reinzukommen.
Die Gefahr sehe ich jetzt aktuell nicht so direkt.
Und 90 Kilometer schieben, das schafft man schon. Weil du schwimmst ja viel, also Oberkörper ist vorhanden.
Nee, stopp. Da hast du was ganz falsch verstanden. Es wäre besser, wenn ich viel schwimmen würde. So ist es richtig, ja. Ich schwimme aber tatsächlich überhaupt nicht. Oder praktisch nicht.
Ja.
Also auf jeden Fall stelle ich mir das einfacher vor. Ich stelle mir das ganz sicher einfacher vor und für mich auch viel nachvollziehbarer tatsächlich. Aber Philipp kann mir da ja nicht helfen, weil er nur die eine Seite kennt. Aber du kannst mir ja da helfen, Jule. Ich stelle mir das viel realistischer jetzt für einen Menschen wie mich vor. Ich bin nun mal 1,95 groß und wiege 90 Kilo, einen Wasserlauf zu machen, als einen Marathon zu laufen.
Da bin ich sehr gespannt, was Juliane jetzt sagt. Weil, also, Boah. Da, ich 90 Kilometer langlaufen klingt für mich auch schon mal crazy. Aber natürlich kein Impact.
Weniger Impact. Anders Impact.
Naja, aber danach hast du schon auch rückenmäßig, gerade wenn du so groß bist, sicher auch ein paar Schmerzen die nächsten Wochen.
Ja, gut, es
also
ist jetzt.
Das muss man schon gut vorbereiten, so
ja, ich
aus
ja
der
nicht,
ganzen Rumpfstabi-Geschichte.
Ja, klar, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass ich es jetzt übermorgen machen will, obwohl, wenn ich jetzt einen Platz hätte, würde ich wahrscheinlich auch übermorgen machen, keine Ahnung. So viel zum Thema Vernunft und Sport, ne? So viel zum Thema Vernunft und Sport.
Also in Seefeld würde noch Schnee liegen. Wir können gerne am Samstag.
Nee, das ist ja.
Das ist kein Problem.
Das ist ja. Du weißt ja, das ist das Gesamtding, ne? Also warst du schon mal da?
Nee, tatsächlich nicht, nee. Aber es wäre schon auch noch so ein Punkt. Was mich aber tatsächlich mehr reizen würde, es gibt von Red Bull da in Schweden so ein Rennen. Das kann ich leider nicht aussprechen, aber das sind 220 Kilometer. Und das finde ich dann fast noch cooler, dieses 14-, 15-, 16-stündige Leiden mit sich selber.
Also, an diesem Punkt, ihr
diesen
Lieben...
Zugang habe ich jetzt nicht.
Also ich wollte gerade sagen, ihr Lieben zu Hause, mir wurde gerade erzählt, ja, dass ich mich wirklich sehr, sehr lange auf 90 Kilometer vorbereiten muss. Ja, und natürlich, wir haben es hier mit einer Profisportlerin zu tun, die ein bisschen anders tickt, als wir Normalmenschen ticken. Das haben wir jetzt alle verstanden. Ja, aber viel cooler sind 220 Kilometer, das sehe ich eigentlich auch so, ja.
Absolut.
Nee, du musst dazu sagen, das sind weniger Menschen. Beim Wasserlauf steht man schon, also
ja.
Da wäre es jetzt auch für mich nicht so leicht, dann eine vordere Startnummer zu kriegen. Also da musst du schon relativ viele Ski Classics Rennen vorher absolviert haben. Das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Und du stehst da halt ziemlich lange auch im Stau, weil wenn 6000 Leute da gemeinsam losschieben, kann man sich ungefähr vorstellen, dass man da jetzt nie alleine unterwegs ist.
Also
und
erstens...
Ich bin jetzt nicht so der Typ für so Menschenmassen und dieses 220, das sind eben irgendwie nur 2000 Starter, das ist also schon dann mal viel weniger überlaufen.
Also erstens starten in Berlin 45.000 Marathon, da läufst du jetzt hinten auch nicht frei los und dann stolperst du über jeden zweiten vor dir erstmal.
Ja. Aber da hast du ja keine Stöcke, weißt du? Und Skier,
nee,
man
ist schon richtig.
Beim Langlauf ein bisschen breiter unterwegs.
Ja, das ist schon richtig. Aber sag mal... Nochmal, ich habe das mit dem Schwimmen beim Triathlon schon häufiger gemacht. Und mich stört das nicht so.
Ja, und dann ab zum Wasserlauf. Nächstes Jahr, also ein Jahr Vorbereitung. Es geht
also,
sich locker aus.
Also Leute, wenn ihr keine Vorstellung habt, was das ist, ne, ich, wie gesagt, war noch nie da, aber ich habe mehrfach mir halt eben auch im skandinavischen Fernsehen das angeschaut, weil ich zu verschiedenen Terminen dort bei irgendeiner Schnelllaufveranstaltung in Norwegen war. Und da wird es halt übertragen, das wird in ganz Skandinavien live übertragen. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Ja, also ich glaube, dass man, wenn du vorhin von der Begeisterung von Norwegen für Wintersport gesprochen hast, das ist da, glaube ich, gelebt. Das ist da nicht, dass du es fühlst, sondern das lebst du dann da. Ja, weil die Leute sind crazy. Die sind absolut crazy.
Bin ich ganz verrückt unterwegs, aber ist der Wasserlauf nicht in Schweden?
Ja, der Wasserlauf ist in Schweden, das ist schon richtig.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich schon gedacht.
Nein, nur, du kannst ihn ja, ich war in Norwegen, ich war nicht in Schweden, ich war in Norwegen, nur der wird dann natürlich auch live gezeigt. Ja?
In den skandinavischen Fernsehen.
Im skandinavischen Fernsehen,
ja.
Genau.
Krass, ja.
Ja, nur hier kannst du den ja nicht live gucken. Ne? Und das vermittelt sich dann nicht. Das muss man sich schon ein bisschen geben, ne? Damit man eine Idee hat. Ja, die stellen da alles hin, was es in Skandinavien an Übertragungstechnik gibt. Ja, inzwischen natürlich auch mit Helis und Drohnen und hast du nicht gesehen. Aber da passieren ja auch auf der Strecke unterwegs sehr viele Dinge. Da wird das halt, dieser Wintersport, also dieses Langlaufen, extrem gelebt. Ja. Mhm. Und das, für mich wäre das so ein Ding mal. Ich kann gar nicht Ski langlaufen. Ich habe zwar eine Ausbildung an der Sporthochschule mal gemacht, aber das ist Jahrzehnte her.
Wir können ja mal einen Aufruf machen, ob Jörn Gulden dir vielleicht einen Skiroller zur Verfügung stellt.
Und dann kannst du schön in Köln am Rhein deine
50 Kilometer... Nachher muss ich mit Björn auch noch Roller fahren. Das ist, glaube ich, anstrengend. Ja, genau.
Der lädt dich sicher nach Herzogen auch rein. Also,
da bin ich doch überrundet von ihm da auf der Strecke.
Dann kannst du nächstes Jahr teilnehmen.
Ja, vielleicht super. Muss man sich auch mal so ganz andere, ne? Vielleicht muss man noch mal ein bisschen verrückt sein, ne? Wie war das? Sag mal, apropos vernünftig, wäre nicht dann jetzt normalerweise Saisonpause bei dir?
Tatsächlich jetzt noch nicht. Ah, okay. Also eher so im April. Mhm. Wir versuchen halt immer noch so lange wie möglich auf Schnee zu bleiben, dass wir halt die Schneekilometer haben. Mhm. Und solange eben noch Schnee liegt, trainieren wir auch noch auf Schnee. Also es gibt auch viele, die noch nach Norwegen oder nach Schweden zur Schneeverlängerung fahren. Da bin ich jetzt persönlich nicht so der Freund davon, weil wir eben dadurch, dass ich hier wohne und in Seefeld, das meistens noch sehr, sehr lange geht, bis Mitte, Ende März oder eher bis Ende März, noch sehr lang gute Bedingungen haben. Und dann ist es auch irgendwann mal gut so für den Kopf. Und meistens ist bei uns ja 1. Mai dann wieder so der scharfe Start ins neue Trainingsjahr. Das ist so typisch Wintersport, würde ich sagen.
Und dann geht ihr Radfahren oder Laufen oder geht dann gleich wieder das Rollern los?
Ja, alles. Also wir haben ja das große Glück, dass wir sehr, sehr vielfältig unsere Ausdauer trainieren können. Ich glaube, die Hinz, Vanessa war hier auch schon mal zu Gast, gell? Die hat es auch schon mal erzählt.
Ja, ja.
Wir können ja alles machen. Laufen, Radfahren, Mountainbiken, auch mal schwimmen, Skiroller natürlich. Je näher der Winter kommt, dann logischerweise mehr Skirollern. Krafttraining, sehr wichtig. Erst Schießen eben im Grundlagenbereich, also ohne Belastung, dass man die Schießtechnik verfeinert wieder und da sich Schwerpunkte setzt und daran arbeitet und dann eben auch wieder Komplextraining, also man kann zum Belastung kreieren laufen, man kann Skirollern, man kann auch mal Mountainbike fahren. Also das sind wir sehr, sehr vielfältig unterwegs. Und gerade eben bei mir jetzt in den Bergen auch viel, viel Trail laufen und Berggehen.
Da kriegt man Sommer schon rum in Bergen.
Ja, das geht. Ist gar kein Problem.
Hat man, wollte gerade sagen, es klingt irgendwie so nach, die meisten Leute würden sowas vielleicht im Urlaub machen, bei dieser halt ganz normaler, gelebter Alltag.
Ja, sozusagen. Das darf man immer keinen erzählen. Ja. Der Neidfaktor ist da relativ groß, das weiß ich schon.
Wenn du jetzt Sachen sagen würdest, die du in deiner Herangehensweise an deinen eigenen Leistungssport verändert hast, nach deinem Unfall oder durch die Erkenntnisse, die du danach gewonnen hast, gäbe es sowas?
Also vor allem bin ich viel, viel resilienter geworden. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen, gegenüber so kleinen, unwichtigen Problemen. Also so Entscheidungen, die im Leistungssport ja oft getroffen werden, die man nicht beeinflussen kann, dann denke ich mir halt, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht schön für mich oder für eine andere Person, aber es ist jetzt nicht auf einem Niveau wie nicht mehr sprechen oder nicht mehr schwimmen können. Ja, klar. Ja, das ist schon so ein Punkt. Ich habe, glaube ich, vorher viel, viel zu viel Energie ins Außen abgegeben zu Sachen, die man nicht ändern kann und mich da öfter zu sehr reingesteigert, auch in schlechte Rennen zu sehr reingesteigert. Und heute kann ich das viel besser abhaken und sagen, ja gut, mei, ja, war jetzt scheiße, was kann ich da rausziehen, was muss ich mitnehmen, woran muss ich arbeiten und dann geht's weiter.
Ja, wir sind gerade so ein bisschen gefangen von deinen Schilderungen, ja, weil das ist halt, Leistungssport sieht immer so cool aus, wenn es im Fernsehen ist, ja, und wenn alles funktioniert und ja, dann hat man vielleicht mal ein schlechtes Rennen oder so, aber davor kommen sehr viele Stufen, ja, und davor sind sehr, sehr viele Ebenen, die da eine Rolle spielen und wir reden jetzt hier ja über einen Sport, der im absoluten Höchstleistungsbereich in Deutschland gespielt wird und das, da macht man nicht mal so eben mit. Das ist einfach nicht der Fall. Ja.
Das ist bei uns halt
Ja.
gar nicht möglich, dadurch, dass es eben du mit der Waffe da relativ beschränkt bist. Auf wenige Stützpunkte und du musst es in der Trainingsgruppe machen, ja. Es ist kein Breitensport-Biathlon.
Ja, also umso erstaunlicher dadurch, dass es kein Breitensport ist, dass es ja so eine hohe Popularität, sag ich mal, von Zuschauern hat. Also ich meine, ich war auch schon als Kind, schon eine Weile her, aber auch als Kind natürlich als Zuschauer mal ein Ruhpolding live. Klar, gehört zum klassischen Wochenende dazu im Winter, dass das mal im Fernsehen verfolgt. Das ist ja, da bin ich jetzt ja kein spezielles Beispiel. Das ist ja, glaube ich, allgemein extrem beliebt und extrem verbreitet, auch in Deutschland, obwohl es ja wirklich gefühlt niemanden gibt, der eine Ahnung. Also es gibt Leute, die können vielleicht gut langlaufen, aber wer hat auch überhaupt einmal, so wie ihr, so einen Wettkampf gemacht, in Verbindung mit Gewehr und so weiter, in so einem Biathlon-Setup? Da gibt es ja niemanden, der das nicht leistungssportlich betreibt eigentlich. Insofern ja schon erstaunlich, dass das so beliebt ist, wahrscheinlich auch durch die Erfolge natürlich, die auch deutsche Athletinnen und Athleten in der Vergangenheit da schon natürlich hatten. Wenn du, also ich glaube, wenn man jetzt mal deinen Namen googelt und dann auf, wahrscheinlich musst du noch nicht mal auf News klicken, findet man natürlich diverse auch Medienberichte zu diesem Unfall. Fandest du das schwierig, darüber zu sprechen? Hat es dich genervt? War das okay? Hat das teilweise, war das auch vielleicht so ein bisschen Traumabewältigung? Und woher wussten denn die? Also klar, okay, einer schreibt irgendwann mal einen Artikel, dann werden andere Medien auch darauf aufmerksam, aber ist das damals groß publiziert worden, jetzt vom Verband oder so? Weil das Rennen, wo du ja teilgenommen hast, war ja kein Biathlon-Rennen, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, sondern sowas gesagt, das war ein Sprintrennen, ein Langlauf-Sprintrennen in Galtür. Wie ist das denn überhaupt so an die Öffentlichkeit gedrungen? Ich meine, du hast einen Post gemacht, aber den Post dazu, den man auf deinem Account findet, der ist ja jetzt sehr.
Sehr oberflächlich gehalten,
Ja, du hast ja
genau.
die, du hast ja, glaube ich, sehr bewusst, würde ich jetzt mal
Ja.
interpretieren, die viele Details gar nicht raus, also für dich behalten, sage ich jetzt mal. Du hast gesagt, du hast einen schlimmen Unfall gehabt oder einen schweren Unfall gehabt in einer Wettkampfsituation und hast dich bedankt im Prinzip für die gute Betreuung oder Versorgung. That's it. Aber dann hast du ja trotzdem Bildberichte, Spiegel und so weiter. Also das ist ja schon sehr breit dann auch darüber berichtet worden.
Ja, wie das letztendlich gekommen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe eben diesen Post gemacht, um mich für längere Zeit von Social Media abzumelden, weil ja, und weil mich natürlich auch sehr viele, die bei der Veranstaltung dabei waren, gefragt haben, wie es mir geht und was ist. Ich wollte da einfach mal so Klarheit haben, weil das ist ja auch ein Statement zu sagen, ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich in dem Moment ja auch noch nicht wusste, wie entwickelt sich das. Werde ich da jetzt in nächster Zeit wieder irgendwie hergestellt sein? Und dann hat, glaube ich, NTV da mal irgendwie so eine Schlagzeile drüber berichtet. Und mein Manager hat dann am Tag später mir geschrieben: Ja, hey, er hat jetzt hier eine Anfrage von der Bild-Zeitung und von RTL und halt von so richtig großen Medien, wo wir dann aber relativ schnell gesagt haben: Ja, wir machen das jetzt, weil. In dem Moment habe ich ja noch die Möglichkeit, meine Geschichte zu erzählen und es wird nicht von anderen über mich berichtet. Und ich
Ja.
wollte da schon so die Hoheit haben, dass eben nicht das so ausgeschlachtet wird. Ja, die hatte da jetzt einen mega krassen Unfall und wir gehen da jetzt auf alle ekligen Details ein, sondern ich wollte halt
Ja,
schon
ja.
sagen, okay, du kannst so einen Scheiß haben, aber du kannst halt auch weitermachen, du kannst dich wieder rauskämpfen und das Leben geht weiter. Also dann schon irgendwie was Positives auch mitgeben. Und deswegen fand ich sogar ganz gut rückblickend, dass ich da die Möglichkeit hatte, eben ja, diese Interviews auch dann zu machen.
Ja,
Ich war noch
sehr, ja.
sehr, 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 sehr gut gebrieft von meinem Manager und vom Verband. Das war jetzt nicht so assliges. Das hat sehr, sehr gut gepasst, fand ich in dem Moment. Das war stimmig. Es war auch an dem Wochenende, wo mich tatsächlich der Tourismusverband Galtür auch so als Schadensbegrenzung eingeladen hatte. Dann konnte ich das vom Berg da runter erzählen. Das war ganz nett dann.
Ja, sein eigenes Narrativ zu setzen, ist da ja sicher auch ein guter Weg. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Also, ich habe in der Bild-Zeitung schon deutlich schlechtere Interviews gelesen als das Interview mit dir
Freut
zu
mich.
diesem Umstand. Ja. Ja, nee, das ist ja auch nicht immer einfach, ne? Weil
Hängt auch sehr stark von den Redakteuren ab, muss man auch
du
sagen.
bist eine junge Athletin, du hattest wahrscheinlich jetzt auch nicht vorher 300 Interviews. Es ist eine Krisensituation, es ist ja letztlich auch Krisenkommunikation im besten Sinne, ja, ne? Das ist so. Das ist jetzt nicht so ohne. Ich meine, das sind ja auch viele emotionale Ebenen, die da bei dir eine Rolle spielen, ne? Die im Zweifel ja da gerne mal getriggert werden.
Wobei ich sagen muss, erstens sind wir ganz gut geschult. Mhm. Dann habe ich doch auch das ein oder andere Interview vorher schon gegeben. Also es war jetzt ja überhaupt kein Neuland. Und ich hatte mit dem Unfall und mit dem Geschehen, da war ich voll fein damit. Deswegen, oder bin ich auch jetzt immer noch, deswegen war das für mich kein Problem, darüber zu reden. Ich habe mir auch gedacht, okay, vom Verband ist halt nichts gekommen quasi über die Verletzung. Da habe ich schon irgendwie damit gerechnet, dass irgendein Medium das mal aufgreifen wird, weil gerade so in der Sommerlochphase das ja doch beliebt ist, mal zu schauen, was macht denn hier Sportler XY? Ja, und dann, als das von NTV kam, war mir schon klar, jetzt werden da hier alle nachziehen. Und so ist dann auch gekommen. Es war dann in dem Moment auf der anderen Seite halt super PR, weil wenn du dich frisch selbstständig machst und plötzlich über dich ein Artikel in der Bild-Zeitung erscheint, das ist jetzt gar nicht so negativ, wie man meint, ja.
Hey, das kommt immer auf den Tonfall an und auf den Ansatz, den die da haben. Es gibt auch andere Beispiele dazu, das ist auch klar. Ne?
Ja, aber ich war da in dem Moment ganz dankbar für sehr, sehr viel kostenloses Marketing. Also das, besser hätte es da nicht laufen können.
Das muss man ja auf das Gute daran sehen an der Seite. Ne? Also tatsächlich bist du ja auch aus einem ähnlichen Grund hier, weil wir uns ja ausgetauscht hatten darüber, dass Leistungssportlerinnen, die hier bei uns aufgetreten sind im Podcast, jetzt macht sie natürlich was ganz Unverschämtes. Das muss ich jetzt mal sagen an dieser Stelle.
Wir versuchen es zu identifizieren,
weil ich weiß es. Weißt du, was noch schlimmer daran ist, Philipp? Ich weiß es. Ja, weil Jule hat mir vorher den Schokokuchen gezeigt.
Na, überragend. Überragend.
Ja. Ich habe so einen Hunger. Ja. Okay, du bist jetzt als Sporttreibende, ich habe heute keinen Sport getrieben, bist du entschuldigt. Ne?
Und es ist schon spät, ja. Und wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden gesprochen.
Genau. Pass auf, aber ich wollte es noch eben zu Ende erzählen, weil wir kamen dann drauf, dass die Sportlerinnen, die hier bei uns waren, in der Folge dann sehr erfolgreich waren.
Oh ja, stimmt.
Und diesen Effekt wir wollte Juve gerne mitnehmen.
Deswegen habe ich dir ganz frech geschrieben, ob ich auch mal zu euch in den Podcast kommen darf, weil so ein bisschen mehr Erfolg könnte ich jetzt gebrauchen. Ja.
Genau. Alex Burkhardt hat in der letzten Woche so schön über den Vibe gesprochen. Ja? Wenn man als Athletin, die schon eine Menge Dinge erlebt hat, ja, und schon unterschiedliche Bereiche auch des Leistungssportdaseins durchleben musste, da macht man das nicht mehr nur für das nackte Ergebnis, sondern sehr viel auch für den Vibe. Ja? Ich hoffe, wir konnten dir jetzt 1,5 Stunden lang Vibe rüberbeamen.
Für die kommende Wintersaison, die natürlich jetzt erst noch im Sommer vorbereitet werden muss.
Philipp, du kennst doch diesen Spruch, Wintersportler werden im Sommer gemacht.
Ja, aber das klingt ja trotzdem, Julian hat es vorher so erzählt, als ob das gefühlt ja hier Urlaubsparadies ist. Also ich stehe morgens auf, dann ziehe ich meinen Vorhang zurück in meinem Chalet hier in den Alpen.
Bisschen Kaffeeart.
Und dann
Kuchen
und dann,
mit Schoko.
Dann sehe ich hier blauen Himmel, bisschen weiße Wolken, bayerisches Idyll mit schneebedeckten Berggipfeln. Und dann überlege ich mir so heute, oh, fahre ich heute Morgen Mountainbike oder gehe ich eine Trailrunde laufen oder auf die Skiroller? Also das klingt ja wirklich nach Paradies. Ich meine, das ist ja Add-on, das ist ja schon Vibe. Wir hoffen, dass das gute Omen sich ja dann auch auf die kommende Wintersaison ja dann sozusagen übertragen lässt.
Das Kitsch-Panorama werde ich jetzt nicht mehr los, oder?
Nee. Weißt du, das ist ja, Juno, das ist ja Selbstschutz von Philipp, ja, weil er musste sich jahrelang anhören, ey, für das bisschen Rumgerenne da, ja, jetzt muss er sich anhören, wie das nennt ihr Arbeit, ja.
Ja, ich tue mich heute noch schwer, das, was wir machen, als Arbeit zu verkaufen, deswegen ja.
Ich sage an der Stelle immer Augen auf, genau. Bei der Berufswahl.
So ist es, ja.
Eine Frage jetzt mal, weil ihr beide aus dem Sommersport kommt. Gibt es diesen bescheuerten Spruch, Wintersportler werden im Sommer gemacht, für Sommersportler eigentlich auch?
Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Nee, weil.
Aber ich weiß auch nicht, warum nicht.
Naja gut, also Leichtathletik.
Aber weil Sommersportler im Winter ja auch irgendwie trotzdem dahin gehen, wo es warm
ist. Ja, ist schon richtig. Aber tatsächlich ist es ja ein bisschen anders strukturiert. Weil ja sowohl Triathlon jetzt nicht ein reiner Sommersport ist, klein in Europa natürlich, aber du kannst ja auch Wettkämpfe in Afrika oder in Asien machen, ne? Das geht schon.
Genau.
Und beim Laufen ist ja ähnlich, ne? Also du kannst ja eine Cross-Saison machen, du kannst eine Hallensaison machen, du kannst natürlich jetzt logischerweise ja auch Marathons woanders in der Welt laufen, was weiß ich,
Auch
Spanien
das
hast du
hat sich
gesagt, das hat
total
sich total
verschoben. Das ist ja
verschoben,
nicht mehr so nur April und gefühlt Oktober so als Marathonsaison, sondern du kannst ja, läufst halt im Februar in Sevilla, läufst im Dezember in Valencia
Nein,
und
klar,
so,
klar ist
ja,
ja
also das ist.
nur, also im Vergleich zu Wintersport ist halt ja, Triathlon und Langlaufen halt wahnsinnig hart und ist nur mit Entbehrungen verbunden und es ist immer schrecklich alles.
Ja, gut, vergaß ich
Da
natürlich,
hat man
genau. Das
keine
ist halt bei uns natürlich auch
Trainingslager,
kein
da hat man
Urlaub,
keine
ne?
Trainingslager, wo es auch mal ganz nett sein kann und so. Da gibt man sich nur in ganz schreckliche Gegenden dieser Welt. Das ist echt schlimm.
Wie ist das
Ja,
so bei
total.
euch? Ist 2 Stunden Dauerlauf schon eher ein Long Run, oder?
Du, jetzt wirst du lachen. Ich habe selten, ja, doch ein bisschen länger schon noch. Aber ich sag mal, wenn ich 40 Kilometer gelaufen bin, dann war das. Naja, gut, dann war es maximal 2 Stunden 20. Es stimmt tatsächlich, 2,5 Stunden bin ich selten gelaufen, ja.
Also zweieinhalb Stunden, da muss ich jetzt schon mal ganz stark nachdenken, ob ich das überhaupt schon mal gelaufen bin. Ich glaube nicht. Nee, kann ja nicht sein. Weil das Weiteste, was ich mal im Training gelaufen bin, waren 25 und das hat nicht so lange gedauert. Und nee, aber also ich meine, Radfahren macht man natürlich schon länger, ne? Also
Ja,
das
das
ist ja
ist
klar.
klar.
Ja. Aber es ist
Weil
natürlich ganz
das ist
anderer Impact.
tatsächlich,
Es ist ja ganz anderer Impact. Das kannst du nicht
das ist
vergleichen.
nämlich tatsächlich schon so eine meiner schlimmsten Einheiten, so 2 bis 2,5 Stunden Crosslaufen. Dann denke ich mir immer, ja,
Das ist schon hart.
schaust nach einer halben Stunde auf die Uhr, noch 2 Stunden und Grüße gehen raus an Bernhard Gröll. Wir lieben das gemeinsame Laufen.
Achso,
Also
der
in
macht das
meiner
noch mit?
Trainingsgruppe geht, nein, nein. Aber
Ich dazu gerade.
in meiner Trainingsgruppe gehen alle sehr, sehr gerne joggen und dann bin da ich. Also ich denke mir immer, alles, was länger als 1,5 Stunden ist, ist schon Kriminell.
hart.
Ja, nee, das, aber das ist auch, also, ja.
Ich bin da vollkommen bei dir.
Bin
Du hast da ein sehr gesundes
alles, was Richtung
Empfinden.
2 Stunden geht, ist schon, ja, ist
Ne?
schon heftig.
Beruhigt mich irgendwie, dass ihr das sagt.
Ja, also, dass ich das sage, ist
Ne,
ja eh klar.
total. Also Ralf, wobei, warte mal, wenn du aber in einer Mitteldistanz bei einem
Ja.
70-3 einen Halbmarathon rennst, der ist ja wahrscheinlich dann schon zeitlich betrachtet. Wie lang ist der Halbmarathon da bei dir so? Schon über 2 Stunden, oder?
Irgendwas zwischen Stunde 55 und 2 Stunden 5.
Okay, ja, okay. In der
Ja,
Range zumindest,
ja.
ja, okay.
Aber das ist ja dann nur, das ist ja Wettkampf, das ist schon nochmal ganz anders.
Ja, das kriegst du ja schon nochmal andersrum und hast ja auch einen
Ja.
anderen Adrenalinspiegel
Ja,
und so
genau.
weiter.
Dafür macht man es ja, also eigentlich ist ja Triathlon so aufgebaut, dass man das Training nur deshalb macht, damit man irgendwie halbwegs ohne Schmerzen den Lauf übersteht. Ja, aber das Schwimmen ist ja Pillepalle. Das ist ja die paar Menschen um einen herum. Mein Gott, ihr dürft euch auch nicht so anstellen. Ja? Radfahren ist ja blanker Spaß. Freie
Wann kommt da jetzt
Straße,
eigentlich dein
keine
Ironman?
Autos. Freie Straße, keine Autos. Sag mal, das ist ja Kindergeburtstag. Ne? Schön
Ja, das mit dem
drauflegen.
Ironman, das fragen sich hier schon sehr viele
Ich
der
habe hier gerade
Zuhörenden
technische
seit
Störungen. Entschuldigung, ich war
4,5 Jahren.
wahnsinnig schlecht.
Internetverbindung wird gerade ganz schlecht hier in Köln, merke ich gerade. Also da haben wir scheinbar ein Telekom-Problem
Ja,
aktuell.
es ist
Wann
halt,
ist die heute da?
ist halt ganz einfach mit dem Marathonlaufen. Das ist halt nichts. Ich habe jetzt ein schlimmes Knie auch noch, da ist das noch viel schwieriger.
Gut, okay, jetzt, okay,
Ja.
aktuell wirklich die
Ja,
Entschuldigung
das
mit der
stimmt.
OP, okay, aber ja.
Weil ich wollte da nur anmerken, mein erster Kunde, Boris, der hat nach 9 Monaten seinen Ironman gefinisht.
Ja.
Von 5 Kilometern laufen bis zum Ironman. Und er fand
Ja.
es ganz toll. War die schönste Erfahrung seines
Ich
Lebens.
sage
Da
herzlichen,
schau her, Ralf, was du
kann ich
alles schon
nur
verpasst hast
weitergeben.
ich sage herzlichen Glückwunsch, aber selbst schuld. Ach ja, ich sehe schon, wir gleiten jetzt ab ins Absurde, ja, bevor uns das vollkommen hinwegträgt. Weisen wir nochmal sehr gerne auf
Auf
deine
Julianes
Insta-Seite hin, ja,
Schokokuchen
und
hin.
da findet man sicher auch den Link zu deiner sehr klug geschriebenen, aber im wahren Leben niemals von dir selbst beachteten Ansage, was Trainingsprinzipien angeht.
Bekenne mich schuldig.
Es ist wirklich, du schreibst da sehr viel, was ich komplett unterschreiben wollte. Ja, vor allen Dingen, dass man vorher eine vernünftige kardiologische Untersuchung macht. Ja, weißt du, das sind so Sachen, die sind, da ist nichts mit Rumspielen. Ja, und da ist eben auch nicht, ja, meine Uhr zeigt, dann ist schon alles in Ordnung. Nee, das ist eben nicht Rumspielen, sondern das ist wichtig. Ja, und da sind
Ja.
ein paar Sachen, die sind sehr richtig und sehr wichtig und sehr klug. Und das könnt ihr
Ja,
alles danach
also auch
lesen. Ja,
die Sachen mit den Ruhetagen und den
zum
reduzierten Wochen,
Beispiel.
ich glaube, das beherzigt jeder Profisportler viel, viel besser als jeder Hobbysportler.
Bin ich sofort bei dir.
Ja,
Bin ich sofort bei dir.
also
Glaube ich auch.
wenn ich einen Ruhetag habe, dann ist Ruhetag. Da würde
Ja.
ich nie auf die Idee kommen, noch irgendwie 2 Stunden irgendwas zu machen. Nein.
Ja. Also wir werden, also erstmal genau, wir, also erstmal wünschen, bedanken Ralf und ich uns für das wirklich sehr offene und sehr auch unterhaltsame, aber auch sehr ernste Gespräch mit dir hier. Und dass du dann noch sogar das flexiblerweise einen Tag auf späte Nachtstunden jetzt hier mit uns vorgezogen hast. Wir wünschen dir von Herzen für den Weg zurück alles Gute und wir werden jetzt auch ihr zu Hause jetzt aufgepasst, natürlich in den Shownotes Julis Insta-Profil verlinken, also da alle folgen, um auch den weiteren Weg zurück aus erster Hand bei ihr verfolgen zu können. Und wir werden natürlich auch deine Coaching-Seite, die muss ich nachher nochmal kurz zusammengoogeln, das wird wahrscheinlich eine Website sein, nehme ich mal an, die werden wir auch verlinken. Das heißt, falls jemand von euch sagt, er findet es cool, sich da Unterstützung zu holen, sich
Möchte zum Beispiel mal beim Basarlauf
von
teilnehmen oder so.
möchte vielleicht am Basarlauf teilnehmen, dann ist er auch herzlich willkommen, Juli da zu kontaktieren. Das heißt, wir werden das beides in den Shownotes verlinken und da solltet ihr auf jeden Fall mit ihr Kontakt dann aufnehmen.
So ein gewisser Ralf Scholt bucht sich gleich einen kostenlosen Kennenlern-Call,
So nämlich, genau.
Ich kann nichts, wann kann ich den Basarlauf bestreiten? War der schon dieses
Mit
Jahr?
wie wenig Vorbereitung kann ich das
War der schon
schaffen?
dieses Jahr? War der schon dieses Jahr?
Ja, der war
Bestimmt.
letztes Wochenende.
Ah,
Also du hast jetzt
was?
genau ein Jahr Zeit.
Gerade verpasst. Mann, oh Mann.
Aber du hast jetzt ein ganzes Jahr Zeit, Ralf. Schau.
Ja, ich habe das schon
Ja,
verstanden.
so nämlich, das ist das
Ja,
Mindset.
also das geht sich aus. Ganz sicher.
Hast 51 Wochen Zeit jetzt.
52 sogar.
Jetzt werde
Ja.
ich kleinlich. Ich habe es ja verstanden. Jule, tausend Dank, hat total Spaß gemacht. Ja.
Ja, ich sag danke. Mega cool. Es war so ein richtiger Fangirl-Moment teilweise.
Aber du warst diejenige, die Fangirl-Momente erzeugt hast. Ja.
Ja, so nämlich, genau. Nee, das war wirklich, es war großartig. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich. Wir wünschen euch da draußen, ihr Lieben, ein schönes Wochenende, ein hoffentlich auch vielleicht durch diese Folge ein bisschen inspirierte, motivierte, wie soll ich sagen, Gedanken, manche Sachen in Relation zu setzen, was euch auch immer gerade irgendwo beschäftigt. Sport ist wichtig, Sport ist aber auch nicht alles. Und dann hören wir uns hoffentlich in alter Frische wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf.